Ein fröhliches Moin und Servus zu unserem heutigen Podcast-Challenge. Die liebe Tina ist nicht mit dabei. Ihr hört hier heute Carmen und ich habe mir kräftige Verstärkung aus Bayern mit dazu genommen. Den lieben Florian. Hallo Florian.
Hallo, grüß dich Carmen.
Und wir sprechen heute über ein Thema, was ja Millionen von Menschen betrifft, aber oft ziemlich schwer greifbar ist. Chronische Schmerzen. Mein Gast ist jemand, der nicht nur als Physiotherapeut unglaublich viel Erfahrung auf diesem Gebiet hat, sondern er hat selbst über 10 Jahre mit Rückenschmerzen zu kämpfen gehabt. Seine Geschichte zeigt allerdings auch, dass es einen Weg aus den Schmerzen gibt. Und gemeinsam wollen wir heute herausfinden, was chronische Schmerzen wirklich bedeuten. Aber wir möchten euch auch konkrete Tools an die Hand geben, die euch helfen sollen, aktiv etwas im Leben verändern zu können. Von daher, lasst euch gerne inspirieren. Ich freue mich riesig auf den heutigen Podcast und bin ganz gespannt, was uns Florian heute zu berichten hat. Hallo Florian, nochmal schön, dass du da bist und dass wir uns über diesen Weg jetzt hier gemeinsam treffen. Denn Florian und ich haben uns tatsächlich auch dieses Jahr auf meiner Erkrankungsreise sozusagen kennengelernt. Florian ist parallel noch Gründer des 24-Stunden-Marsch gegen Krebs, hat selber Brustkrebserlebnisse in der Familie gehabt mit seiner Frau und darüber hatten wir gemeinsam Kontakt. Das war jetzt ein Event, was im September stattgefunden hat. Ich wäre unheimlich gerne dabei gewesen, aber es war leider zu kurz an meiner OP dran. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr mit dabei sein kann. Aber ich habe eure Bilder gesehen, Florian, wie war es denn?
Es war einfach super. Also abgesehen davon, dass das Wetter nicht super war, es war tatsächlich stark regnerisch, kalt, nass. Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass noch die ein oder anderen Teilnehmer kurzfristig abgesprungen sind. Aber es waren schlussendlich dann 93 Teilnehmer. Wir haben 7.390 Euro ersammelt. Das ist super für die Deutsche Krebshilfe. Und ich habe jetzt im Nachhinein nochmal ein bisschen Feedback eingeholt und viele Leute haben gesagt, dass es ihr Jahreshighlight war, diese Wanderung. Und das macht mich dann schon stolz.
Wow, ja, richtig klasse. Und du warst auch selber mit unterwegs auf den 70 Kilometern, oder?
Natürlich, ja. Also bei uns gab es ja verschiedene Varianten zu laufen. Es gab die kleinste Runde waren 6 Stunden beziehungsweise 19 Kilometer. Dann gab es die mittlere mit 12 Stunden und 36 Kilometer. Und die große wurde jetzt mal für 70 Kilometer angelegt, dass man da, das sollte man in 24 Stunden schaffen. Das haben wir geschafft. Es waren, ich glaube, 19 Stunden, also wir waren deutlich schneller. Aber 70 Kilometer ist schon ganz schön ordentlich zu gehen.
Ja, ich musste sehr lachen, weil du hattest auch noch Geburtstag in der Nacht. Ne? Wie alt bist du geworden?
Ich bin jetzt 37 geworden. Das hat mir praktisch ein kleines Geburtstagsgeschenk erfüllt damit.
Genau, und Florian hatte dann nämlich leider die Zahlen auf der Torte einmal verdreht, weil das so sein persönliches Gefühl nach den 70 Kilometern wieder gespiegelt hat.
Durchaus, ja. Am nächsten Tag habe ich mich gefühlt wie 73, ja.
Aber es ist ja auch mal ein Zeichen, dass auch Schmerzen dann auch mal schön sein können.
Durchaus, ja, ja.
Ja. Ja, und vielleicht, um auf unser heutiges Thema zu sprechen zu kommen. Also mir hat ja während meiner Erkrankung wurde mir immer mal wieder gesagt, oh Carmen, es ist beeindruckend, dass du so ein positives Mindset behältst und trotzdem so durch so ein Jahr kommst. Wo ich aber auch immer gesagt habe, ja, es ist aber auch einfach, positiv gestimmt zu bleiben, wenn es einem körperlich annähernd gut geht. Und das war tatsächlich auch der Fall. Also es ist immer so die Frage, natürlich auch das positive Mindset bestimmt dann auch, wie sich der Körper fühlt, aber andersrum halt auch. Also es ist so ein Zusammenspiel. Und ich stelle mir schon die Frage, wie ist das eigentlich, wenn man wirklich über einen langen Zeitraum immer mit den gleichen Schmerzen zu kämpfen hat? Und vielleicht magst du uns einfach mal von deiner persönlichen Geschichte erzählen, was du da erlebt hast und wie es dir so ging.
Da muss ich jetzt weit ausholen. Jetzt bin ich, die aufmerksamen Zuhörer haben gehört, ich bin erst 37 und so geht es mir auch oft mit den Patienten, wenn ich dann erzähle, dass ich schon mal Erfahrungen mit chronischen Schmerzen gemacht habe, dann sagen die, was, du bist doch noch so jung. Man kann das auch in den Jugendjahren oder in den jungen Erwachsenenjahren kann man das erleben und so war es bei mir. Ich komme aus dem Leistungssport, ich habe früher einen Ballsport, den, ich weiß nicht, bei euch im Norden kennt man es vielleicht, Faustball.
Ja, doch, kennt man tatsächlich.
Ja,
ja.
Also bei mir im Süden ist es nicht ganz so,
Ich kenne es, ja.
bei uns ist es nicht so stark vertreten, aber ich habe es recht intensiv betrieben. Also das war für mich wichtig und habe halt sonst auch viel Sport gemacht. Und wenn man da in dieser Wachstumsphase, in dieser Heranwachsungsphase so viel Sport macht und wenig auf sich achtet, dann leidet der Körper schon sehr darunter.
Wann hast du mit dem Sport begonnen?
Da war ich würde sagen, 6, 7 Jahre, relativ früh eigentlich.
Ja, das ist gut.
Es gab auch noch andere Sportarten, Squash und so, die ich da betrieben habe, noch anfangs. Aber Faustball war dann schon intensiver mit 3-mal die Woche Training, an den Wochenenden immer Spieltage und sonst Ausdauertraining und Krafttraining. Und ich war auch in der Jugend selbst schon, also mit 14 Jahren habe ich schon in der Erwachsenenliga gespielt, habe da meinen Körper mit Sicherheit auch überfordert. Und ja, damit ging es eigentlich auch los. Ich kann mich eigentlich an meine Jugend erinnern, dass ich hatte viel mit Knieschmerzen zu tun. Mein Ellenbogen war über Jahre, ich hatte eine chronische Epikondylitis, würde man es in Fachkreisen, man sagt auch Tennisellenbogen, obwohl ich in meinem Leben noch nie wirklich Tennis gespielt habe. Und was aber dann eigentlich am meisten limitierend war, war der Rücken. Das war tatsächlich so, dass ich ja, über einen Zeitraum von 10 Jahren hinweg, würde ich jetzt mal so grob sagen, im Jahr 5, 6 Hexenschüsse hatte, wo ich blockiert war. Ich konnte mich kaum bewegen. Also, da kommen wir dann später nochmal drauf, aber ich würde das Wort Vertrauensverlust in den Körper schon deutlich sehen in der Zeit. Das war, ich konnte dann auch keinen Sport mehr machen, ohne hernach, so wie man es schön sagt, die Rechnung dafür zu bekommen. Ich habe auch dann die Ausbildung zum Physiotherapeuten schon angefangen und das ist eine Ausbildung, die ist geprägt von viel, viel Sitzen. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Wir lernen einen Gesundheitsberuf und sitzen selber. Unsere Unterrichtszeiten waren von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends. Dann steht man mal beim Kochen, aber dann am Abend lernt man noch. Also ich bin eigentlich den ganzen Tag nur gesessen. Und die Zeit zum regelmäßigen Sport ist dann auch weggefallen. Und dann war es tatsächlich so, dass ich, also gegen Ende der Ausbildung war ich eigentlich so weit, dass ich mir sogar gedacht habe, ich werde diesen Job nicht weitermachen können, weil ich doch null Vertrauen in meinen Rücken hatte und eigentlich immer Schmerzen hatte.
Wahnsinn. Mit den, als du die das Jahr mit den vielen Hexenschüssen hattest, wie alt warst du da?
Also es waren mehrere Jahre mit vielen Hexenschüssen,
Okay.
das kann ich tatsächlich so sagen. Also in der Jugend, das ist schwer zu erfassen im Nachhinein, weil ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass ich nicht ins, ich bin eigentlich immer ins Training gegangen mit irgendwelchen Schmerzen irgendwo. Also das war, und wie es halt dann so oft war, man sagt es dem Trainer oder man sagt es der Mutter oder so, und dann war es immer, ja, wird schon vergehen, oder Wachstumsschmerzen oder wie man es halt oft so, wie so ein bisschen runtergespielt wird, aber schlussendlich war es schon belastend. Und ja, aber ich sag mal so, die Hochzeit war wirklich so mit 18, 19, 20, da habe ich dann selber schon gar nicht mehr aktiv Faustball gespielt, aber ich habe halt dann, ich war parallel dann viele Mountainbike und ja, ich habe die alle wilden Sachen gemacht. Ich habe mich auch mit Späßeln haben wir uns im Schlitten immer den Berg runtergestiert, irgendwelche Sprungschanzen gebaut, also auch noch, und da war kein Sprung zu hoch und also es war eine wilde Zeit, ja. Also
Ja.
ich würde es als Raubbau am Körper betreiben, so würde ich es bezeichnen damals.
Okay, ja.
Ja.
Und hat dich die Erkrankung auch so zu dem Beruf Physiotherapeut geführt?
Jein, ja, ich war in der Jugend, da war ich immer wieder mal auch in Behandlung und ja, doch, das hat schon einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Ja, doch, doch. Also mir war klar, Sport ist mir wichtig und ich möchte im Sport weitermachen. Ich möchte aber auch Leuten helfen, beim Sport zu bleiben. Ich möchte Leuten helfen, fit zu werden. Und da kam dann relativ bald die Idee, dass ich Physiotherapeut werden möchte. Und genau, ich bin jetzt im Nachhinein noch froh, dass ich Physiotherapeut geworden bin. Das hat mir persönlich durch mein Problem durchgeholfen.
Ja.
Genau.
Ja, spannend und schön auch, dass es geblieben bist. Ja, trotz dieser Zweifel zwischendurch, ne? Ja. Ja, jetzt machst du mich natürlich neugierig, Florian. Was waren so deine Hilfsmittel? Wann kam der Schwenk und was hat dir geholfen bei der Erkrankung?
Vielleicht muss man noch mal, also ich lerne ja jetzt noch, jetzt bin ich ja schon 15 Jahre Physiotherapeut und arbeite schon seit ja, über 10 Jahren eigentlich schwerpunktmäßig in der Schmerztherapie. Lerne ich immer noch ganz viel über meine Zeit von damals, was ich damals alles falsch gemacht habe oder was falsch gelaufen ist oder was ich hätte besser machen können. Und was mir auch geholfen hat, darüber lerne ich natürlich auch. Was man kurz verstehen muss, bei mir war es so, dass ich eigentlich weder beim Sport noch danach mich in meinem Körper wohlgefühlt habe. Beim Sport selbst war ich mit meiner Leistungsfähigkeit nicht zufrieden, weil es gab Schmerzen und es gab halt dann auch aufgrund von Zeitmangel, aber auch aufgrund der Schmerzen zwischendrin gab es da mal Phasen, wo ich halt dann vielleicht einmal die Woche Sport gemacht habe. Dann kommt noch mein Leistungsgedanke dazu, dass wenn ich Sport mache, muss es immer 100%, am besten 120 sein. Sprich, man ist im Sport nie zufrieden mit seinem Körper und dann am nächsten Tag oder den nächsten Tagen hat man Schmerzen und fühlt sich ebenfalls nicht wohl im Körper. Es gab also keinen Tag, wo ich gesagt habe, ja, yeah, jetzt bin ich in meinem Körper mal angekommen und fühle mich wohl, so im Nachhinein. Das hat dann irgendwann dazu beigetragen, dass ich unglaublich verunsichert war im Körper. Ich habe es vermieden, ich habe mich nicht getraut, Bildgebung zu machen. Also ich dachte immer, wenn da jemand in meinen Rücken reinschaut, dann kriege ich eine Diagnose und dann geht es erst richtig los. Es war eine Sache, das war damals noch die Zeit, wo die Musterung noch war. Da wurde dann schon mal ein Röntgenbild gemacht und ich kann mich noch an die Aussage des Radiologen damals erinnern. Er hat mich gefragt, ob ich meine Wirbelsäule aus dem Second-Hand-Laden habe. Okay.
Wow.
Ich weiß, dass solche Aussagen heutzutage also als Experte, wie ich mich jetzt schon bezeichnen würde, dass solche Aussagen tatsächlich nicht gut sind, wenn man den Patienten so spiegelt, dass seine Wirbelsäule ja kaputt ist und das dann, er hat sicherlich nicht böse gemeint oder irgendwie, ja, wollte es halt flapsig daher sagen, ich war 19 Jahre alt, 20 aber schlussendlich hat er mir gezeigt, meine Wirbelsäule ist kaputt. Ja, meine Wirbelsäule ist definitiv älter wie ich. Ja, und das war lange Zeit, das habe ich auch so vor mir hingetragen, dieses Mantra. Ich habe meine Wirbelsäule aus dem Second-Hand-Laden. Sprich, meine Wirbelsäule und ich, wir haben uns eigentlich gegenseitig nicht mehr vertraut. So könnte man es verstehen.
Okay.
Ja, und dann habe ich irgendwann so, das war dann nach der Ausbildung, ich war 2009 fertig, da ging es ein paar Jahre so. Und dann habe ich entschieden, habe ich gesagt, komme ich auch später noch drauf. Es gab eine Liste im Kopf, was ich alles nicht mehr machen darf. Da waren ruckelartige Sportarten auf meiner Liste. Zu dieser Liste komme ich noch. Das haben viele Schmerzpatienten.
Hat ein Arzt mit dir erstellt oder dir gesagt oder hast du für dich
Diese
festgelegt?
Liste, nee, die Liste entsteht im Kopf mit der Zeit.
Okay.
Ich denke, Schmerzpatienten denen spreche ich wahrscheinlich aus der Seele. Wir kommen da nochmal drauf, aber auf meiner Liste waren ein paar Dinge, die ich nicht mehr machen darf. Muss man sich vorstellen, mit Anfang 20 hat man eine Liste im Kopf mit Verboten, mit Dingen, die man nicht mehr tun will, weil man Angst davor hat, dass der Rücken daran kaputt geht.
Ja.
Und da war unter anderem so Thema Volleyball spielen, ruckartige Sportarten. Das war für mich immer schwierig, weil das hat danach eigentlich immer wehgetan. Und eben auch das Thema Mountainbiken. Ich habe das dann irgendwie mal eine Zeit lang ganz bleiben lassen. Und dann saß ich eines Abends da und dann habe ich diese Werbeanzeige gesehen von dem 24-Stunden-Rennen in München. Und dann habe ich gesagt zu meiner Frau und auch zu meinem Kumpel damals, mein Ausbildungsspezel, habe ich gesagt, du weißt was, ich melde mich da jetzt an. Und dann kam die Reaktion, spinnst du? 24 Stunden Mountainbiken, das funktioniert doch nicht. Und genau. Und ich bin ein Mensch, wenn mir jemand sagt, das geht nicht und das funktioniert nicht, dann motiviert es mich erst recht. Und dann habe ich mir aber geschworen, dass wenn ich jetzt darauf hintrainiere, dass ich auf meinen Körper achte und nicht über seine Grenzen gehe. Und das war dann ungefähr ein Jahr Vorbereitungszeit. In diesem Jahr habe ich konsequent trainiert, aber immer darauf geachtet, nicht meine Grenzen zu überschreiten. Wie geht es mir dabei? Ich habe Sport so betrieben, dass ich darin, und das sage ich den Patienten immer wieder, dass ich dabei innere Harmonie verspüre, dass ich mit dem, was ich gerade mache, zufrieden bin. Aus trainingsphysiologischer Sicht weiß man ja auch, dass es nicht sinnvoll ist, immer 120% zu geben und Vollgas zu geben, so lange zu fahren, bis die Pumpe nicht mehr mitmacht und sich dann ins Bett zu legen und halb tot zu sein. Das ist definitiv nicht sinnvoll, aber so hat man es halt früher gelernt. Ja, und in dieser Vorbereitungszeit gab es Höhen und Tiefen, was meine Schmerzen anging. Und dann bin ich das damals gefahren, das war 2013. Und Ich kann sagen, ich habe es auch dann durchgestanden. Ich bin von den 24 Stunden bin ich 23, nein, 22,5 Stunden wirklich auf dem Sattel gesessen. Der
Wow.
Rest waren halt die Pausen und Nahrung und so. Ich bin es praktisch durchgefahren, wenn man so will. Und ich kann sagen, dass ich seit diesem Ereignis schmerzfrei bin. Also ich würde mich nicht mehr als chronischer Schmerzpatient beschreiben. Ich habe natürlich hin und wieder mal meine Zimperlein, aber das hat jeder. Aber das war für mich ein Durchbruch.
Okay, und wa warum würdest du sagen, weil du da mit deinem Körper zusammengearbeitet hast?
Genau. Ich habe über einen
Oh.
gewissen Zeitraum meinen Körper neu kennengelernt. Ich habe gelernt, mit meinem Körper so umzugehen, dass wir beide. Ich habe nicht gegen den Körper gearbeitet. Oft hört man ja so ein Zitat von Schmerzpatienten: Mein Körper funktioniert nicht mehr oder macht nicht das, was ich will. Das hört sich fast so ein bisschen an wie ein Kampf gegen den eigenen Körper. Und das ist wie wenn man das eigene Boot, in dem man sitzt, ein Loch reintreibt. Das macht keinen Sinn. Man hat nur den einen Körper und mit dem muss man lernen, umzugehen. Und mit dem muss man respektvoll umgehen. Und das habe ich in dem einen Jahr gelernt. Und was ich durch dieses Event gelernt habe, ist, dass die körperlichen Grenzen weit, 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 weit hinter dem liegen, was man so im Kopf hat. Und dass man vor allem, dass ich meinem Körper wieder vertraut habe. Seitdem weiß ich, was mein Körper eigentlich wirklich kann. Und ich habe diese vielen Verunsicherungen, die ich erlebt habe als Schmerzpatient, sei es durch meine Schmerzen, sei es durch Aussagen wie, ja, du hast deinen Rücken aus dem Second-Hand-Laden. Ich habe diese Ketten gesprengt und seitdem bin ich im Einklang, das ist so schön, wenn man es so schön sagen will, im Einklang mit meinem Körper.
Ja, Wahnsinn. Kannst du das mal für den Zuhörer noch so ein bisschen greifbarer machen? Woran hast du das festgemacht oder was waren so, gibt es bestimmte Tools, die du verwendet hast?
Du meinst in dem Vorbereitungsjahr?
Ja, genau.
Oh,
Also wie du
ja.
überhaupt eine Connection, ich sage jetzt mal, wenn du jahrelang keine Connection zu deinem Körper hattest, dann wieder auf ihn zu hören, stelle ich mir ja gar nicht so einfach vor.
Ist tatsächlich schwierig. Ich weiß gar nicht, ob ich in der Zeit bewusst irgendwelche Tools angewendet habe. Da war ich ja selber noch gar nicht Experte als Schmerztherapeut in dem Sinne. Da habe ich auch noch wenig dazu gelernt gehabt. Was habe ich im Nachhinein? Vielleicht was könnte ich, also im Nachhinein könnte ich sagen, ich habe gelernt. Ja, also ich glaube, das Primäre war der Mut. Der Mut ist
Okay.
einfach zu tun, sich zu
Okay.
trauen, zu
Ja.
machen. Aber ne, ich kann dir nicht sagen, welches Tool ich da konkret angewendet habe. Da
Ja.
war ich selber noch kein Experte genug.
Ja.
Aber wir kommen gleich drauf, es gibt ein paar Tools, die man anwenden könnte. So im
Ja.
Nachhinein.
Ja, erzähl gerne mal,
Gerne, darf ich gern. Okay.
wie die Verknüpfung zum Job kam und wie, ja.
Also es ist ja tatsächlich so, dass als Physiotherapeut ist man nicht automatisch geschützt davon, Schmerzen zu haben. Ich denke, dass in meiner Anfangszeit und in der Physiotherapie generell lernt man, dass wir Physiotherapeuten gefühlt alles können. Ja. Wir können mit jeglichen Knopfdrücken und Massagetechniken und Einrenken und was weiß ich alles, können wir den Körper wieder gerade rücken. Das ist so ein bisschen eine Ausbildungs- oder eine Berufs- Richtung, den hat, also diese Meinung haben viele Physiotherapeuten. Und wenn es irgendwo wehtut, muss es eine klare mechanische Ursache haben. Das ist so uns ein bisschen geprägt
Ja.
worden. Und davon kann man eigentlich heutzutage weggehen. Man kann ganz klar sagen, und das ist eine Aussage, die ist wissenschaftlich fundiert, wenn jemand Schmerzen hat, hat es noch lange keine körperliche Ursache. Also man kann nicht sagen, dass Schaden und Schmerz direkt im kausalen Zusammenhang stehen. Und wenn man das mal schafft, als Therapeut und als Patient zu akzeptieren, dass nicht jeder Schmerz, den man hat, auch einen Schaden haben muss, und da gibt es schöne Beispiele dazu, wenn ich das akzeptiere, dann fällt es mir schon mal leichter, mich von einem Schmerz nicht so sehr bedrohen zu lassen. Den Schmerz nicht als absolut maximal bedrohende Sache anzusehen. Und wenn ich von etwas weniger Angst habe, wenn ich dann weniger in meiner Schockstarre bin, sondern mutig darauf zugehe und ich dann zum Beispiel erfahre, dass ich habe morgens meine Anlaufschmerzen, ich komme aus dem Bett, habe die ersten 15 Minuten bin ich stocksteif und dann bewege ich mich und durch die Bewegung wird es besser. Dann
Ja.
lerne ich vielleicht, dass Bewegung mit aller Wahrscheinlichkeit mir hilft. Also muss ich es in der richtigen Dosis und regelmäßig gemacht anwenden und mit der Zeit merkt man, dass Bewegung genau das ist, was mir hilft. Und schon habe ich gelernt, dass der Schmerz mich nicht mehr einschränken muss und mich nicht, sondern dass ich rausgehen soll und mich bewegen. Das ist
Ja,
ganz einfach.
absolut. Und was, wenn du sagst, okay, es gibt nicht immer einen bestimmten Grund, weshalb die Schmerzen auftreten, was würdest du sonst sagen? Denkst du auch, dass vieles Kopfsache ist in dem Zusammenhang?
Genau, das ist, ich komme noch aus einer Zeit auch als Physiotherapeut, als ich angefangen habe in der Schmerztherapie, da haben wir dann versucht zu trennen, ist das jetzt psychisch oder körperlich, was der Patient hier hat. Jetzt im Nachhinein mit dem Know-how, das wir alle dazu gewonnen haben, würde ich sagen, dass diese Unterscheidung fatal war und fatal ist. Denn ich bringe in der Arbeit oft das Beispiel, wenn ich mir jetzt aktuell, wenn ich jetzt aufstehe, hier von dem PC weggehe und mir den Zeh breche, würdest du dann sagen, ist es ein körperliches oder ein psychisches Problem?
Dass du dir den Zeh brichst,
Ich breche mir jetzt den Zeh, wenn
dann
ich
würde
jetzt
ich
hier.
sagen, das ist auf jeden Fall körperlich, würde ich
Ist das
sagen.
ein körperliches Problem?
Ja.
Das ist sehr schade, dass du mich da jetzt runter reduzierst auf einen Zeh. Da wenn ich mir, ich sag's jetzt ein bisschen
Ja,
provokant. Wenn
ja.
ich mir den Zeh jetzt breche, hier bei dem Podcast, und ich möchte es ja weiterführen mit dir, das Gespräch, jetzt sitze ich hier da, denke mir, verdammt, ich habe mir meinen Zeh gebrochen, er steht im 90-Grad-Winkel irgendwo weg. Klar könnte ihn jemand jetzt gesund zaubern, aber gesund zaubern gibt es nicht. Das heißt, ich müsste jetzt innerlich überlegen, verdammt, was mache ich jetzt? Lege ich jetzt den Podcast? Mache ich das jetzt noch weiter? Mache ich das nicht weiter? Wie komme ich morgen in die Arbeit? Wie kommt mein Kind in die Schule? Und schon tun sich Probleme auf. Und an diesem einfachen Beispiel sieht man, dass Körper und Geist oder Körper und Psyche eigentlich nicht wirklich trennbar ist. Denn mit jedem körperlichen Schaden, den ich habe, kommen psychische Belastungsfaktoren dazu und andersrum. Wenn ich unter psychischer Belastung leide, leidet auch mein Körper darunter. Also die Trennung zwischen Psyche und Geist, zwischen Psyche und Körper ist faktisch gar nicht möglich.
Okay, ja.
Vielleicht mal, ich mache es in meiner Vortragsreihe, in der Arbeit mache ich es oft so, dass ich anhand eines Neandertalers oder eines Steinzeitmenschens erkläre ich so ein bisschen, warum es eigentlich ganz sinnvoll ist, dass unser Gehirn in jeder Sekunde entscheidet, ist es jetzt richtig, den Schmerz zu melden oder nicht. Ich würde das kurz
Ja.
anbringen. Stellt euch mal
Ja.
vor, ihr seid vor 80.000 Jahren, oder unser Ur-Ur-Urgroßvater kommt aus einer Höhle raus und geht barfuß, weil damals gab es ja keine Nikes und keine Pumas. Darf ich hier Firmennamen nennen im Podcast?
Ja, wir sind noch nicht so groß. Ich glaube, das geht noch
Okay,
durch.
ist okay. Wir haben noch keine Turnschuhe, nennen wir es mal, sagen wir mal so. Also läuft der Neandertaler, meine Gruppe nennt ihn, haben ihn vor vielen Jahren schon mal Kunibert genannt, wir nennen ihn jetzt einfach so. Kunibert geht aus seiner Höhle und geht barfuß über den pieksigen und steinigen Boden. Wie geht Kunibert pieksig über diesen pieksigen Boden? Zuckt der, wenn er über den Boden geht, oder geht er ganz selbstverständlich drüber? Was
Geht
glaubst du?
selbstverständlich drüber.
Warum geht er selbstverständlich drüber?
Weil er das Laufen mit Turnschuhen gar nicht kennt.
Er kennt es gar nicht. Und wir können es auch bei Kindern heutzutage beobachten, wenn Kinder barfuß laufen und wenn dann die Eltern hinterherlaufen, die humpeln dann. Es ist
Ja.
ein und derselbe Reiz, es ist ein und dieselbe Belastung. Natürlich ist ein Erwachsener schwerer, drückt vielleicht mit mehr Gewicht auf den Boden. Das sind alles Argumente, die dann kommen. Aber schlussendlich kann man ein Wort verwenden, das wir oft verwenden, und zwar Gewohnheit. Und das Wort Gewohnheit ist aber auf neurophysiologischer Ebene nichts anderes, als dass das Nervensystem sich an diesen Reiz angepasst hat, dieses Nervensystem diesen Reiz vom Boden nicht mehr als Bedrohung wahrnimmt und das Gehirn mit diesem Reiz einfach, ja, das, sage ich mal, unterdrückt. Weil uns würde das jetzt stören bei unserem alltäglichen Leben, wenn wir jedes Mal den spitzigen Boden spüren würden als Steinzeitmensch. Das heißt, das Gehirn hat diesen Reiz schon mal relativiert. Und diese Kontrolle, diese, dieses, diese, das, das Nervensystem hat ständig diese Kontrollfunktion, dass es Reize von außen in der Wahrnehmung nach oben oder nach unten reguliert. Aber gehen wir mal weiter. Der Kunibert geht jetzt zum nächsten Busch, weil er auf die Toilette muss und läuft durch ein Dornenfeld, das er übersehen hat, und piekt sich eine Riesendorne in die Fußsohle. Wird er das jetzt spüren?
Ja.
Es ist verdammt wichtig, dass er das spürt, weil damals gab es noch kein Antibiotikum, es gab noch keinen Mediziner, der dir jetzt da irgendwelche Salben drauf schmiert, damit es sich nicht infiziert. Und eine Infektion in der Steinzeit war mit Sicherheit lebensgefährlich. Das heißt, er musste es spüren. Jetzt geht er zu den Buschen, geht auf die Toilette. Wird er den gleichen Rückweg wählen?
Nein, damit er nicht
Warum?
wieder in eine Dorne trifft.
Genau, er hat aus seinen Reizen, aus bedrohlichen Reizen aus seiner Umwelt gelernt. Wenn er das nicht gelernt hätte, dann wäre er nicht unser Vorfahre gewesen. Jetzt geht er am nächsten Tag wieder zum Busch. Ich sage immer, dass damals Recycling noch in war, da geht er zum gleichen Busch. Und er wird versuchen, wieder den Weg zu gehen, der dornenfrei ist. Okay, jetzt hört er aber plötzlich hinter sich einen wilden Tiger, einen Säbelzahntiger auf sich zuspringen. Er hört das Grollen. Was wird er tun?
Den schnellsten Weg nehmen Richtung Sicherheit.
Er wird den schnellsten Weg Richtung Sicherheit wählen. Er wird davonlaufen. Gehen wir mal davon aus. Manche zücken ihre Keule und hauen dem Tiger eine drüber. Kann auch sein. Ich wäre für weglaufen. Zumindest würde ich, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt über diese Dornen drüber laufe, wird das Gehirn diesen Reiz dich spüren lassen?
Ja, spannend. Wahrscheinlich nicht, weil die Gefahr größer ist als. Und ich akzeptiere Schmerzen da.
Und jetzt hast du es perfekt formuliert. Die Gefahr des Tigers ist größer als die Gefahr der Dornen. Und das kann das Gehirn in dieser Millisekunde entscheiden. Das ist ja unglaublich faszinierend. Und dass das Gehirn das kann, nur deswegen überleben wir oder haben wir damals in der Steinzeit überlebt. Und biologisch gesehen sind wir immer noch vom Steinzeitmenschen ja kaum zu unterscheiden. Wir reden hier von 80, 90.000 Jahren. Das ist ja evolutionsbiologisch kein Zeitraum. Unser Gehirn lernt relativ schnell Reize zu unterscheiden, also zu entscheiden, spürst du den Reiz jetzt oder spürst du ihn nicht? Denn es gibt vielleicht eine größere Gefahr oder es gibt andere Reize, die jetzt wichtiger sind. Nehmen wir mal an, Kunibert hat es geschafft, auf einen Baum zu klettern und gibt dem Säbelzahntiger nochmal mit der Keule eine mit. Der Tiger verzieht sich. Kunibert sitzt oben auf diesem Ast, atmet tief durch und fängt plötzlich das Schreien an.
Ja,
Warum schreit er jetzt?
jetzt merkt er die Dornen. Jetzt ist die Gefahr weg und jetzt.
Genau, jetzt ist die größere Gefahr weg und jetzt muss das Gehirn entscheiden, jetzt gibt es aber eine andere Gefahr. Und die Gefahr muss ich dich jetzt spüren lassen, lieber Mensch, weil sonst würdest du das nicht, wenn du es nicht spürst, nicht behandeln und wirst wahrscheinlich daran sterben. An diesem einfachen Beispiel sieht man, dass es unglaublich wichtig ist, dass unser Gehirn entscheiden kann, ob du Schmerzen spürst oder nicht. Und ein direkt kausaler Zusammenhang zwischen dem Schaden Dorne und dem dann doch sehr stark verzögerten Moment, wo du den Schmerz spürst, das macht deutlich, dass klar kann man sagen, der Schaden war trotzdem da. Aber das Gehirn kann auch, also ich sage dann auch immer witzigerweise, dass damals ja WhatsApp noch nicht erfunden wurde und unser Gehirn kann uns ja keine WhatsApp schreiben, wenn jetzt gerade irgendwo eine Gefahr droht, sondern unser Gehirn hat ein paar Symptome, um uns mitzuteilen, dass etwas nicht stimmt. Da wäre zum Beispiel Schmerz ein Symptom, das ja nichts anderes ist als eine Art der Kommunikation von unserem Gehirn zu unserem Bewusstsein.
Ja, spannend, ja.
Wo der Schmerz jetzt herkommt, das ist ja das Gemeine. Also man kann schon sagen, es ist definitiv so. Das darf auch keiner, der jetzt im Gesundheitswesen arbeitet, dürfte dem widersprechen. Schmerz entsteht ausnahmslos und immer und immer und immer und immer im Gehirn. Wie du ihn spürst, wo du ihn spürst, wie stark du ihn spürst, das entscheidet das Gehirn immer situativ.
Ja,
Ist
super spannend, ja.
das für dich jetzt als Laie so einfach anzunehmen? Das ist ja mal eine spannende Frage.
Also tatsächlich, also ich glaube, es ist ein super, also ich finde es richtig schön, dein Beispiel, wie du es dargestellt hast, und das macht das nochmal plakativ. Ich komme ja aus dem Bereich neurolinguistisches Programmieren. Da habe ich eine Coach-Ausbildung drin gemacht. Da gibt es eine Technik, die wir anwenden, die du so ein bisschen, sage ich mal, im meditativen Zustand anwendest, nennt sich Six-Step-Reframe. Wo du deinem Gehirn sagst, okay, danke, dass du mir den Impuls nennst. Ich nehme den wahr und ich kümmere mich auch drum, aber im Moment ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Bitte finde jetzt noch mal schnell kreative andere Lösungen, um mich jetzt weiter durchzubringen. Und ich sage jetzt mal, also nehmen wir mal an, ich hatte bei meinem Wüstenlauf gab es einen, der ist einen Tag vorher in der Dusche ausgerutscht. Und da waren sich die Ärzte nicht sicher, hat er sich den Fuß gebrochen, ja oder nein? Die letzte Ärztin hat dann gesagt nein und deswegen ist er gestartet mit einem fetten Verband und hat sich den auch mal wieder verbinden lassen. Und er ist auch ins Ziel gekommen. Schmerzen waren erträglich, waren da, aber waren erträglich. Und zu Hause in Deutschland hat man dann aber festgestellt, doch, der Fuß war gebrochen. Und da fragt man sich ja auch, wie geht sowas, ne? Das ist so ein bisschen, das war so ein bisschen von der Technik her. Ihm jetzt, seinem Gehirn jetzt zu sagen, danke, dass du mir den Impuls sendest, aber ich kann mich erst in einer Woche drum kümmern. Aber dann hat das Gehirn auch Ruhe gegeben und ihn auch machen lassen, sozusagen, ja.
Ja,
Deswegen
also.
persönlich, also ich kenne es ein bisschen, ich finde es jetzt mal spannend, unsere beiden Parameter so übereinander zu legen. Also ich glaube es absolut, dass es so ist, aber du hast es gerade noch mal sehr viel praktischer dargestellt. Richtig toll. Ja.
Ja, ich arbeite seit Jahren daran, wie kann man es Patienten vernünftig vermitteln. Und es
Ja.
ist immer schwer, weil oft ist es so, dass Patienten, wenn ich das jetzt so, das Beispiel so darstelle, dann sagen viele, ja, heißt es jetzt, ich bilde mir meinen Schmerz ein.
Ja,
Dann
glaube
sage
ich.
ich nein. Solange ich, seit ich Physiotherapeut bin, bin ich noch nie wirklich einem Menschen begegnet, der sich den Schmerz einbildet. Es gibt Ausnahmen, es gibt Patienten, wo ich sage, ich glaube, du schauspielerst mir jetzt gerade was vor, weil du vielleicht andere Interessen hast, weil das vielleicht einen anderen Zweck dient jetzt, das kann schon sein. Aber einen eingebildeten Schmerz gibt es nicht, denn ob du den Schmerz jetzt spürst, weil du einen Schaden hast, oder ob du den Schmerz jetzt spürst, weil deine Psyche Schwierigkeiten hat, schlussendlich ist es egal, du spürst den Schmerz. Ich finde, das beste Beispiel ist hier der Herzschmerz bei einer Trennung.
Ja,
Ich meine,
ja.
im alten Ägypten hat man schon das Herz als den Sitz der Empfindung. Also deswegen haben die das ja beim Mumifizieren aufgehoben, weil sie immer der Überzeugung waren, dass hier die Gefühle sitzen. Wenn jemand in einer Trennung lebt, dann tut ihm das Herz weh und es ist ein Schmerz, der ist schmerzhaft. Ich denke, dass das viele von den Zuhörern jetzt bestätigen können. Aber es ist kein körperlicher Schmerz, wenn man es so trennen will, sondern es ist ein tatsächlich realer Schmerz, der aber, wenn man so will, aus den Gefühlen entsteht. Und heutzutage weiß man ja doch, dass die Gefühle im Gehirn entstehen.
Absolut.
Und das zeigt schon wieder, dass Körper und Geist nicht trennbar ist. Das funktioniert gar nicht.
Ja, okay, spannend. Und
Genau, also aber
wie
dein Beispiel jetzt war ganz
geht
gut, weil natürlich manche Patienten sagen, ja gut, wenn ich jetzt einen Schaden habe und mir den Hax breche, dann muss ich es mir nur gut zureden und dann habe ich plötzlich keine Schmerzen mehr. Na, ganz so einfach ist es nicht.
nee. Ja. Genau, also auch bei dem Läufer jetzt, das ist ja nicht gut, dass er durchgelaufen ist, muss man ja sagen. Also wer weiß, was da hätte noch passieren können mit dem Fuß, ne? Aber ich sage jetzt mal, wenn du in einer Notsituation bist, wie schön, wie du das mit dem Neandertaler gesagt hast und sagst, ich muss jetzt aber erstmal aus der Situation raus und deswegen gib hier Ruhe und lass mich weiterlaufen, ist diese Technik, sage ich mal, die ich jetzt im Kopf hatte, dafür da, um diese kurze Frist zu überbrücken, ja.
Ich bin mir sicher, dass das ein Stück weit, also wenn jetzt
Nehmen wir
der,
mal dein 24-Stunden-Lauf.
ja.
In den letzten 5 Kilometern hast du eine derbe Blase, aber du sagst, ey, diese 5 Kilometer, die können mich jetzt nicht von meinem Ziel abbringen. Ne? Da ist die Technik richtig, dass du sagst, okay, um den Schmerz jetzt zu mindern, arbeite ich mit meinem Kopf, um noch ins Ziel zu kommen. Aber dann musst du dich auch drum kümmern, ansonsten kann die Blase hart werden. Oder kann der,
Das ist. Das ist mit Sicherheit ein gewisse Art von Commitment, das Gehirn und mein Bewusstsein miteinander schließen können. Denn ich sage ja oft immer, dass ich nicht einen Patienten vor mir sitzen habe, sondern immer zwei.
Ja.
Den Patienten und sein Gehirn. Denn was der Patient will und denkt und macht, ist noch lange nicht das, was das Gehirn denkt, will und macht. Und die Oberhand hat schlussendlich bei den Gefühlen, bei den Reaktionen hat schlussendlich das Gehirn. Das ist auch ein Stück weit gut so, weil sonst würden wir nicht so durchs Leben kommen. Wenn wir jetzt das Beispiel von dem Läufer nehmen. Stellen wir vor, er läuft von einem wilden Horde davon. Er hat sich den Fuß gebrochen. Und heutzutage gibt es ja keine wilden Tiere mehr, von denen wir davonlaufen müssen, zumindest in unseren Breitengraden nicht. Aber für ihn war das einfach extrem wichtig, dass er das läuft und dass er das durchzieht. Und das ist ein Stück weit ja auch lebenswichtig gewesen vor 80.000 Jahren. Denn ich werde jetzt hier verfolgt von wilden Tieren. Ich muss das jetzt durchziehen, auch wenn mein Unterschenkel gebrochen ist. Ich habe die Gefahr gebannt, ich bin da durch und mein Gehirn hat mir geholfen, trotz Verletzung dort durchzukommen. Angenommen, er hätte vor 80.000 Jahren gelebt und er würde das alle 2 Tage durchziehen, dann hätte er vermutlich nicht überlebt.
Ja, genau, ja.
Genau, sein Gehirn wird ihn früher oder später schon daran erinnern, du Junge, jetzt ist aber mal gut, wir müssen das jetzt auch heilen lassen. Ja, also das ist, Darum bin ich eigentlich ganz froh, dass das Gehirn dann doch schlussendlich nochmal die Oberhand hat und die Kontrolle darüber hat. Ist aber für manche Schmerzpatienten bedeutend, also es ist natürlich schwer zu akzeptieren, dass wir so fremdgesteuert sind von unserem Gehirn.
Ja.
Hast du eine Angst? Hast du von irgendwas Phobie, eine Phobie?
Mäuse mag ich nicht. Also Phobie würde ich es noch nicht nennen, aber Mäuse ist nichts für mich.
Mäuse sind nicht für dich, okay. Wer entscheidet, also, oder kannst du dich, kennst du eine Person, die wirklich phobisch ist, wenn es zum Beispiel zu Mäusen kommt oder wenn eine Spinne ums Eck kommt oder
Ja,
irgendwas?
ja.
Und diese Person ist durchschnittlich intelligent und weiß, dass ihr eine Spinne nichts anhaben kann. Und du wirst dir, wenn du der Person jetzt einen 3-stündigen Vortrag hältst, wie klein so eine Spinne ist und dass die mit ihren Zähnen gar nicht durch deine Haut kann und die sind eigentlich total praktisch und total toll und wichtig, würde sie nach 3 Stunden immer noch Angst vor dieser Spinne haben?
Ich fürchte ja.
Du könntest wahrscheinlich auch ein ganzes Wochenende ihr was erzählen. Sie wäre genervt zusätzlich von Spinnen und von dir wahrscheinlich. Aber ihre Angst von der Person wäre nicht weg. Wer entscheidet, ob du Angst hast?
Das Gehirn.
Wieder das Gehirn. Und da ist es oft ganz spannend, da spiegele ich den Patienten, dass Angst und Schmerz von den Symptomatiken her kaum zu unterscheiden sind. Und das ist auch so, das ist dann so ein,
Finde ich auch super spannend.
es ist ja ein spannendes Thema in der Schmerztherapie, ein Begriff, in der Fachwelt nennen wir es Kinesiophobie, auf Deutsch übersetzt ist es die Bewegungsangst. Eine bestimmte Bewegung, eine bestimmte Alltagssituation bereitet mir Angst, verunsichert mich, weil ich vielleicht schon mal erlebt habe, dass es wehgetan hat. Es war zum Beispiel in meinem Fall so, ja, ruckartige Bewegungen, Volleyball spielen oder eben Faustballspiele oder mit Späßeln rumrankeln, sage ich mal, das macht man ja noch mit 18, 19, ja, das habe ich vermieden, weil ich faktisch davon ausgegangen bin, dass es mir wehtun wird. Und wenn dein Gehirn den Auftrag hat, dich zu schützen vor einer Gefahr, und das Gehirn entscheidet ja, ob du Gefahr, ob die Gefahr, ob es eine Gefahr ist oder nicht, nicht du entscheidest es, das Gehirn. Welche Möglichkeiten hat das Gehirn, dich vor dieser Gefahr zu schützen?
Ja, Alarm zu schlagen, mir Angst oder Schmerzen zu geben.
Genau. Denn was macht Angst mit dir? Es macht, dass du dich zurückziehst. Was macht Schmerz mit dir?
Dass ich auch langsamer machen muss, mindestens, ja, oder
Und
nicht so.
tendenziell ist es so, dass Schmerz eigentlich schon dazu führt, dass du dich zurückziehst aus der Situation, die dir Schmerzen bereitet. Das ist ja ein Stück weit gut so, weil wenn wir gegen die Wand laufen und es tut weh und wir würden es noch 100 Mal machen, dann wäre es mit der Zeit gesundheitsschädlich. Okay, also unser Gehirn oder Schmerzen hat die Funktion, uns zurückzuziehen, uns zu hemmen und uns, ja, Fluchtreaktionen hervorzurufen, mal ganz vereinfacht gesagt.
Ja, stimmt. Ja, absolut.
Und das Gemeine ist, weißt, dass du jetzt als Schmerzpatient nicht weißt, hast du jetzt Angst, nehmen wir mal die Kniebeuge. Und das ist was, was ich in der Arbeit häufig habe. Ich denke, dass den Podcast die einen oder anderen Kollegen von mir danach hören und die werden jetzt an die Gummibärchenwette von mir denken. Die erzähle ich auch gern gleich. Wenn jemand beim Kniebeugen Schmerzen hat, denn da ist zum Beispiel der Klassiker Arthrose. Da höre ich dann oft, ich habe Arthrose, ich darf keine Kniebeugen mehr machen. Dann sage ich, wir hatten sowas gesagt. Ja, das hört man im Internet, da gibt es schon die einen oder anderen Leute, die solche Weisheiten verbreiten und dass bei Arthrose Bewegung irgendwie gefährlich wäre. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich aber der vollen Überzeugung bin, dass ich mit Arthrose keinen Sport mehr machen darf, und dann kommt der Physiotherapeut daher, der junge Kampel da, der jetzt in meinem Fall 37-Jährige und sagt, wir machen jetzt Kniebeugen, dann schauen die mich mit großen Augen an. Was? Sie wollen mit mir Kniebeugen machen? Ich habe doch eine Arthrose. Das ist dann, genau, jetzt hat die Person von diesen Kniebeugen Angst und möchte die nicht machen. Und jetzt mache ich sie aber trotzdem mit ihr nicht richtig gut zu. Ich bin ja jetzt kein, ich mache das jetzt nicht antipädagogisch, sondern ich spüre die Angst dann oft oder die Unsicherheit. Und dann bereite ich das schon so auf. Also man darf das jetzt nicht falsch verstehen, dass ich hier ein Drill Sergeant bin, der die Leute dann zu 100 Kniebeugen verdammt. Da muss man schon behutsam rangehen an die Sache. Und wenn dann die Person eine Kniebeuge macht und im Knie einen Schmerz spürt, woher wissen wir, ob der Schmerz jetzt von einer Struktur kommt Oder kommt der Schmerz, weil das Gehirn diese Bewegung als bedrohlich abstuft und Schmerzen grundsätzlich verursacht? Der Schmerz kann ja rein theoretisch aus dem Gehirn kommen. Oder spürt der Patient, gibt es eine Struktur, die wirklich ein bisschen überreizt ist, die vielleicht tatsächlich ein bisschen sensibel ist? Und das Gehirn bauscht dieses Empfinden aber noch mal mehr auf, um dich vor dieser Bedrohung Kniebeuge zu schützen. Du als Patient weißt es schlussendlich nicht. Du spürst Schmerzen und was aus Schmerz ist eine Summe und welche Faktoren damit drin stecken, weißt du schlussendlich nicht.
Und kannst du als Physiotherapeut da was sehen, wo es herkommt,
Man
oder?
sieht Tendenzen, ja, es ist schon, es gibt ein paar Assessments, die mir helfen zu schauen, besteht da eine Bewegungsangst, gibt es Fragebögen, aber man kann auch schon zwischen den Zeilen hört man schon so Verunsicherungen raus, also was, ich darf, also diese Reaktion, was, oh Gott, ich soll Kniebeugen machen. Was man dann oft sieht, sind dann, die Leute werden dann kurzatmig, die Leute kriegen Schutzspannung. Ist ja eh ganz spannend, oder? Ich meine, welche Symptome zeigt man denn bei Angst? Man spannt sich an, man hält die Luft an, der Kopf wird rot, man wird kaltschweißig. Und wenn man Schmerzen hat, ist es eigentlich nicht viel anders. Man spannt sich an, man zieht sich zurück, ja, die Atmung setzt aus oder die Atmung wird ganz flach. Man will ja nicht zu viel atmen. Ist einfach schon sehr ähnlich. Und solche Zeichen können wir als Therapeuten schon sehen und dann kann ich erkennen, ah je, ich glaube, hier besteht mehr eine Bewegungsangst, als dass es vielleicht tatsächlich das Knie ist.
Jetzt, wie alt sind so die durchschnittlichen Patienten, mit denen du zusammenarbeitest?
Oh, also ich könnte jetzt keine Zahl nennen, denn müsste ich jetzt mich kurz zum Rechner zurückziehen, aber wir haben wirklich von 18-Jährigen, also ja, die Jüngste war jetzt 17, bis aber über 90-Jährige. Aber ich denke mal, ich kenne jetzt keine aktuellen Zahlen, aber wir reden. Umso höher das Alter ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, chronische Schmerzen zu entwickeln. Ja. Aber ich sage jetzt mal 65, 55, sowas hätte ich jetzt gesagt.
Aber wie reagieren die, wenn du jetzt sagst, Mensch, das ist vom Gehirn her gesteuert? Ich glaube trotzdem, da haben noch viele, viele wirklich Schwierigkeiten, sich reinzufühlen oder beziehungsweise da dann was verändern zu können.
Genau. Also so plakativ, wie wir es jetzt heute, wir haben jetzt hier nur kurz einen Podcast, ganz so plakativ mache ich es mit Patienten nicht. Das muss schon alles einfühlsam passieren. Ich möchte den Patienten früh durch Education, durch eine vernünftige Erklärung, also zunächst mal das Allerwichtigste ist, dass Vertrauen aufgebaut ist, dass der Patient versteht, dass ich ihn ernst nehme. Denn wenn ich ihm jetzt sage, und das würde ich, kommt über meine Lippen, kam es noch nie und wird es auch nie kommen, dass ich einem Patienten sage, der bildet sich den Schmerz ein, denn Schmerz ist immer echt und Schmerz ist eine ernstzunehmende Sache und das sollte den Patienten auch immer ernst nehmen. Das ist extrem wichtig. Und das ist auch was, was ich in meinem Dasein eben auch erlebt habe, dass man dann vom Arzt hört, ja, du bildest dir den Schmerz ein. Und was bleibt im Kopf hängen? Ich habe keine wirklichen Schmerzen, ich bin zu blöd zum Radfahren oder ich bin zu blöd, um mit meinem Körper umzugehen und ich bilde mir das alles ein. Geh bitte zum Psychotherapeuten und
Und dann
so.
konzentrierst du dich noch mehr auf das Thema, ne?
Genau, und man fühlt sich auf gar keinen Fall besser, weil das ist überhaupt null Hilfs. Also, das bringt ja einem gar nichts, das ist ja Quatsch. Aber in diesem Vortrag oder in der Einzeltherapie, wenn ich es schaffe, dem Patienten das so zu erklären, dass ich sage, pass auf, wenn wir jetzt annehmen, dass der Schmerz nicht nur durch den Schaden kommt, sondern vielleicht auch andere Faktoren hat, die den Schmerz verstärken, die den Schmerz aufrechterhalten, die den Schmerz viel schlimmer machen, als er vielleicht im Kern seiner Problematik ist, dann haben wir auch viele Ansatzmöglichkeiten. So muss man es vielleicht mal sehen. Denn, also kurz mal, um mal ein paar Fakten zu nennen. Also es gibt viele, 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 viele Untersuchungen, die zeigen, dass da draußen Menschen rumlaufen, die ohne Symptome, absolut keine Symptome, wenn man die ins MRT legt, findet man häufig Befunde, die ein Radiologe ja als Diagnosen bezeichnet würde. Also es gibt, ich kenne eine Untersuchung aus Amerika von 2000, ich habe sie mir hier mal hergelegt, von 2019. Ja, wo man die Elite-Volleyballspieler rausgesucht hat, das waren alles Hochleistungs-Volleyballspieler und dann hat man die ins MRT gelegt. Und der nette Satz in der Zusammenfassung, Also es gab wirklich keinen Sport. Alle MRTs haben abnormale Pathologien gezeigt bei allen Volleyballspielern. Und es gibt auch eine bei allen Volleyballspielern in dieser Elite-Volleyballmannschaft.
Erklären wir ganz kurz abnormale Pathologien.
Also Auffälligkeiten, Befunde. Also da reden
Keine
wir.
Auffälligkeiten, oder?
Also jedes MRT von diesen Volleyballspielern, jeder von diesen insgesamt 26 untersuchten
Ja.
Spieler und Spielerinnen hatten Auffälligkeiten im MRT, hatten Schäden im MRT.
Okay.
Jeder. Oder es gibt auch eine Studie zu Kletterern, wo man 50 Elite-Kletterer genommen hat aus Amerika, also 100 Schultern somit. Alle waren in der Funktionsuntersuchung unauffällig und dann legt man sie ins MRT und dann findet man zum Teil Muskelein- und Abrisse. Man findet, dass die Gelenkkapsel von der Schulter kaputt ist und das sind alles Sportler, die ohne Schädigung, ohne Schädigung, ohne Schmerzen an irgendeiner Felswand hängen, sich mit zwei Fingern da festhalten und hochziehen. Und im MRT sieht so aus, als ob man sie eigentlich operieren müsste. Also das sind jetzt nur zwei rausgenommene Studien. Es gibt aber extrem viele Studien, die zeigen, dass Schaden und Schmerz nicht miteinander zusammenhängen muss. Und wenn ich jetzt als Schmerzpatient davon überzeugt bin, dass ich einen Schaden habe und diesen Schaden wie ein Mantra in meinem Kopf vor mir hertrage, meine Wirbelsäule ist kaputt, meine Wirbelsäule ist kaputt, dann werde ich mit einer ganz anderen Einstellung in die Bewegung gehen, in den Sport gehen, in die Übungen gehen und werde das auch nie loswerden. Wenn ich aber dem Physiotherapeuten, der jetzt da gerade vor mir sitzt, ein bisschen vertraue und auch der Wissenschaft vertraue und weiß, dass Schaden und Schmerz nicht unbedingt zusammenhängen muss, tut sich für mich ein riesen neuer Behandlungsansatz auf. Ich kann lernen, mit meinem Körper wieder umzugehen, trotz des Schadens. Und vielleicht kann ich trotz des Schadens wieder zu mein Leben deutlich besser gestalten. Ich will das nicht sagen, schmerzfrei. Bei mir ist es schmerzfrei, aber das ist leider jetzt nicht bei allen möglich oder ist schwierig.
Ist das Grund oder Teil eurer Ausbildung als Physiotherapeut? Ticken da alle so und haben dieses Wissen? Oder ist das jetzt was du dir auch speziell mit angeeignet hast, weil du einfach auch in dieser Phase mal selbst warst?
Das ist eine schwere Frage, insofern schwer, weil ich persönlich der Überzeugung bin, dass es leider zu viele Physiotherapeuten nicht so sehen oder zu viele Akteure im Gesundheitswesen immer noch dem Schaden und der Schädigung mehr Raum geben als der Möglichkeiten, es zu verbessern. Und viele, also man redet ja eigentlich, oder die WHO möchte ein biopsychosoziales Modell. Das heißt, dass wir als Akteure über alle Ebenen des Patienten, den Patienten helfen und behandeln und auch ihn betrachten. Biopsychosozial. Das heißt, Biologie, welche Schäden oder welche Funktionen, wir reden hier immer nur von Schäden, aber was kann der Körper? Welche psychischen Faktoren bringt er mit und welche sozialen Faktoren bringt er mit? Und heutzutage weiß man eben, dass eben die reine biologische Betrachtung einen Menschen nicht abholt. Das funktioniert nicht. Und leider erlebe ich es als, ja, ich arbeite ja praktisch in der Klinik für chronische Schmerzpatienten. Und Patienten kommen oft und dann höre ich, was macht ihr denn in der Physiotherapie? Ja, es wird massiert und es wird viel passiv gemacht. Ja, warum machten wir keine Übungen? Ja, ich darf doch mit meinem Rücken keine Übungen machen. Also, oder ich bin versteift worden, sage ich. Ja, wie lange ist denn die Versteifung her? Ja, das ist 5 Jahre her. Sage ich, ja, vor 5 Jahren, das ist versteift, das ist jetzt bombenfest. Jetzt müssen wir mal loslegen. Wir müssen schauen, dass du deinem Rücken wieder vertraust, dass du ihn in Bewegung bringst. Deswegen würde ich sagen, nein, dieses Wissen oder das Know-how oder der Umgang mit Schmerz, so wie ich das jetzt dargestellt habe, ist in der Physiotherapie meiner Meinung nach oder auch in der gesamten Gesundheitsbranche wenig stark vertreten. Denn das, was ich betreibe, ist schlecht verkaufbar.
Ja. Das finde ich nämlich wirklich so spannend. Also dieses Jahr war ja wirklich sehr prägend für mich.
Okay.
Und ich sag alleine, wenn ich in so einen Chemosaal kam, ja, und da saßen 12 Menschen drin, dann hast du eine ältere Dame erlebt, die hat gesagt, um Gottes Willen, die geben mir hier Gift. Oder eine andere hatte auch ganz so Angst vor dieser Chemotherapie. Und da habe ich immer gesagt, also ich hätte dir im Vorfeld schon sagen können, wer nächste Woche wieder da sitzt und Nebenwirkungen hatte und wer eine gute Woche hatte, ja? Nämlich so, wie die mit dieser Behandlung umgegangen sind, was die ihrem Unterbewusstsein für eine Geschichte davon erzählt haben. Und das war auch so bei mir irgendwie so, dass ich sage, das war für mich der prägendste Punkt. Was habe ich mir für eine Geschichte erzählt, was die Chemotherapie mit meinem Körper macht. Und die musste so verdammt gut sein, dass mein Körper mir das glaubt. Und deswegen sage ich auch, bin ich ohne große Nebenwirkungen da echt ganz gut durchgekommen. Um es vielleicht mal so ein bisschen auch plakativ zu machen, ich habe, als du eben Angst und Schmerz als so ein bisschen auf eine Ebene gestellt hast, da habe ich nämlich gedacht, ich würde jetzt also wie gesagt, als NLP-Coach beschäftigen wir uns mit dem Mentalen. Ich kenne mich körperlich nicht aus, aber deswegen finde ich es jetzt mal schön, dass du diese Parts jetzt mal zusammenbringst. Weil ich hätte jetzt, wenn ich jemanden hätte, der eine Angst hat oder der einen Schmerz hat, den hätte ich mit der gleichen Übung wäre ich an den rangegangen. Nochmal an, sage ich mal, ich habe einen Patienten, der hat Kopfschmerzen. Dann hätte ich ihn erstmal gefragt, also hätte es auch wieder so in so einer Meditation gemacht, nimm mal den Schmerz in deinem Körper wirklich wahr. Also als würde man jetzt wie ein MRT in deinen Kopf gucken, wo sitzt denn der Schmerz? Sitzt der vorne, sitzt der hinten, sitzt der in der Mitte? Ist der rund, ist der eckig? Wie groß ist der? Also nimm ihn mal sichtbar wahr. Und dann auch, welche Farbe hat der Schmerz? Weil, ne, also gerade auch Farblehre ist ja auch nachgewiesen. Einen blauen Raum nehmen wir 2 Grad kälter wahr als einen neutral gestalteten Raum. Und viele Menschen würden Schmerzen als rot wahrnehmen. Muss nicht sein, aber die meisten würden jetzt sagen, der ist rot. Und dann würde ich sagen, was hat der denn für eine Bewegung? Trommelt der Schmerz oder ist das so ein drückender Schmerz? Zeig mal mit deinen Händen die Bewegung, die der macht. So. Und jetzt würde ich anfangen, mit denen dieses Bild zu verändern. Jetzt würde ich sagen, okay, nimm mal das Trommeln weg und mach mal so eine streichende, ruhige Bewegung rein. Mach mal aus dem Rot ein ruhiges Blau. Und diesen Kreis, den du gesehen hast, stell dir mal vor, wie der sich so auflöst, wie der so in Tropfenform an dir runterfließt. Und so würdest du so nach und nach quasi dieses Bild im Kopf verändern, um damit auch den Schmerz loszuwerden. Genauso auch bei der Angst.
Ja, das
Die
wäre
Therapie.
ein.
Oder ist das ganz.
Das geht in eine richtige Richtung. Ähnliche Methoden verwende ich schon bei Patienten, wenn ich jetzt gar nicht mehr weiterkomme. Ich versuche schon immer den Weg über die Bewegung zu gehen. Aber es gibt Patienten, die jetzt im Moment, da ist keine Bewegung möglich. Und dann wird dann auch, da mache ich es auch gern so, dass ich dann sage, okay, jetzt gehen wir zu der Extremität mal. Und wollen dann, es kommt darauf an, ist der Patient jetzt künstlerisch oder eher nicht, ist das eher ein visueller, ist das eher ein, also das ist ja auch ein bisschen immer unterschiedlich, aber dann können wir diese Region auch mal innerlich anmalen, mit was Positivem bestärken, denn ja, ich habe eine Buchempfehlung auch an alle Schmerzpatienten, wir können das ja gerne im Nachhinein dann auch irgendwo unten in den Text reingeben, oder? Wir können das ja. Aber ein Buch Schmerzen verstehen, das ist ein Buch, das geschrieben worden ist von führenden Schmerzforschern. Das sind beides an und für sich Physiotherapeuten aus Australien, die im Bereich der Schmerztherapie extrem viel forschen, wo die ein oder andere das Forschungsdesign mit Sicherheit im Vorfeld belächelt wurde und im Nachhinein bahnbrechende Erkenntnisse herauskommen, wo man sagt, wie stark Psyche und Schmerz und wie das alles zusammenhängt und beeinflussbar ist und wie faszinierend da unser Gehirn ist, faszinierend, ich als Experte, klar, als Schmerzpatient, das ist leider nicht faszinierend, wenn man solche Schmerzen hat, aber da tut sich viel auf. Und da kommen immer wieder so Empfehlungen, auch mit solchen Ansätzen zu arbeiten, denn ein Gedanke ist nichts anderes als ein Reiz von außen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier sitze und meinen Schmerz fokussiere und ich denke an den Schmerz, an die Hand tut jetzt weh, sage ich mal, und ich schaue mir die Hand an und sage, hör auf zu schmerzen, hör auf zu schmerzen, hör auf zu schmerzen, habe ich den Fokus automatisch auf Schmerz. Und wenn ich den Fokus auf Schmerz habe, ist er in aller Regel, wird er stärker. Das ist ja etwas, was wir immer wieder erleben. Was machen wir denn intuitiv, wenn uns was wehtut? Wir fangen an, uns vor Ort zu stimulieren und bringen eigentlich andere Reize rein. Manchmal hilft es, manchmal nicht. Aber es kann in Akutphasen, kann es durchaus helfen, die Region, und das ist auch eine spannende Forschungserkenntnis von eben unter anderem diesem Mosley, der dieses Buch geschrieben hat, dass praktisch das Gehirn anfängt, bei chronischen Schmerzen, also bei länger anhaltenden Schmerzen, die schmerzbetroffene Region zunehmend pessimistischer wahrzunehmen. Schlechter wahrzunehmen, pessimistischer wahrzunehmen und Ja, das Gehirn will diese Region jetzt mal ganz einfach gesagt loswerden. Und
Ja,
das
ja.
Gehirn kann relativ viel tun, um es loszuwerden. Da gibt es ein interessantes Krankheitsbild, das ist das CRPS, ein Krankheitsbild, wo man bis heute noch nicht genau weiß, was ist da eigentlich die Ursache. Ich will jetzt auch gar nicht darauf eingehen, aber man weiß auf jeden Fall, es kommt im Gehirn zu Veränderungen in der Wahrnehmung so sehr, dass die Extremität, da verändert sich das Nagelwachstum, die Haarwachstum verändert sich, die Ansteuerbarkeit der Muskeln verändert sich, die Sensibilität verändert sich. Es kommt zu, also wieder, ich muss es sagen, als Experte hoch faszinierend, was das Gehirn alles leider auch Negatives kann. Und in solchen Krankheitsfällen oder solchen Dingen ist es ganz, ganz. Gibt es solche Ansätze, wie du beschrieben hast, dass man mit positiven Reizen versucht, diese Extremität wieder ins Geschehen zu holen? Denn so schlecht, wie es auch immer sein will, es gibt immer irgendwas, wo man sagt, da kann ich vielleicht was Positives abgewinnen. Ich kann was spüren. Ich kann mich
Ja.
darauf. Also das, so Ansätze kenne ich, ja, gibt es.
Ja. Das ist auch nochmal spannend. Da gibt es ein Experiment, das kann auch jeder googeln, von Masaru Emoto. Ich habe es hier eben nochmal gegoogelt, weil ich seinen Namen eben nicht mehr hatte. Masaru Emoto. Das ist jetzt, also wenn deine Kollegen zuhören, die werden jetzt wahrscheinlich sehr schmunzeln, weil es schon so ins Esoterische geht. Und ich will auch gar nicht sagen, das ist jetzt richtig oder falsch, aber ich weiß, dass ich mit dem Gedanken einfach nur diesen Gedanken, dass der mir immer geholfen hat. Wir sagen ja immer, so 80% des Körpers sind aus Wasser. Und der Masaru Emoto hat ein Experiment gemacht, der hat so verschiedene Wasserflaschen befüllt und hat die eine Wasserflasche, der hat da immer ganz liebe Dinge erzählt über einen langen Zeitraum, ne? Und die immer gelobt und dass er sie lieb hat. Und der anderen Wasserflasche, die hat er immer beschimpft. Du kannst das nicht, das ist blöd und so weiter, ne? Und dann hat man die Flaschen eingefroren und hinterher die, na, wie heißt es denn, diese Eiskristalle unter dem Mikroskop untersucht. Und die von der Flasche, die immer gelobt wurde, die hatten wunderschöne Eiskristalle und die anderen, da hast du richtig dran erkannt, dass die krank aussehen. So, da sträuben sich viele Wissenschaftler gegen dieses Experiment, ne? Aber du, also man kann sich diese Eiskristalle wirklich mal im Internet angucken. Aber mir hilft, deswegen, seitdem ich das mal gehört habe, habe ich ein anderes Verhältnis zu meinem Körper gekriegt, dass ich immer sehr liebevoll mit ihm umgehe und nichts an ihm beschimpfen würde, weil ich immer sage, nee, 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 das tut ihm nicht gut. Ja, auch wenn ich es nicht gleich sehe, aber also deswegen, ich glaube wirklich, wenn da einer immer einen Körperteil abstraft, dass das irgendwann mal aufhört, richtig gut mitzuarbeiten.
Genau, also ich kenne dieses Experiment, oder also das ist mir tatsächlich jetzt auch zu esoterisch, aber will es jetzt auch gar nicht werten. Aber es ist schon interessant, und ich kann es halt zurückführen auf rein physiologischer Ebene. Also unser Nervensystem, ein Gedanke, ob er jetzt, also ein Gedanke ist ein Reiz von außen, so muss man es versuchen zu sehen. Und wenn ich jetzt eine Extremität als pauschal schlecht, so wie mein Rücken, ich habe meinen Rücken pauschal als schlecht, als instabil, als ja, aus dem Second-Hand-Laden beschrieben und wahrgenommen. Das heißt, ich kann mein, und dann gibt es ja, es gibt ja schon Untersuchungen, die zum Beispiel zeigen, dass Menschen mit chronischen Rückenschmerzen, mit Schmerzen der Lendenwirbelsäule, einen gewissen Bauchmuskel nicht mehr gut ansteuern können. Also der Muskel ist, als ob es den nicht mehr gäbe, der ist nicht mehr wirklich aktiv, ja. Das habe ich irgendwie voll erlebt. Ich habe heute noch Schwierigkeiten, diesen Muskel anzusteuern. Man weiß eigentlich nicht genau, woher das kommt, aber diese Region ist, ich weiß von einer Studie von Mosley, ich kann sie nicht mehr hundertprozentig wiedergeben, aber ich fand es sehr interessant. Man hat die Wahrnehmung von gesunden und von chronischen Schmerzpatienten an der Hand getestet. Und man kann mit Hilfe des Abstandes zwischen zwei Punkten sagen, also je größer der Abstand zwischen zwei Punkten, man nennt es Zweipunktdiskriminierung, je größer der Abstand zwischen den zwei Punkten sind, andersrum, ich muss es anders sagen, umso kleiner ich, also es ist schwer zu erklären, an einer Hand kann ich zwei kleine Punkte, die nur ein paar Millimeter auseinander sind, differenzieren. Ich kann sagen, das sind zwei Berührungspunkte. Man stellt sich eine Blindenschrift vor, da kann ich ja zwei kleine Knöpfchen kann ich unterscheiden. Umso größer der Abstand zwischen den zwei Punkten ist, wo ich es nicht mehr differenzieren kann, umso schlechter wird meine Wahrnehmung. Habe ich es jetzt so? Ich
Ja,
hoffe,
ich
ich
hab's.
hab's
Ja.
so. Und man hat, Mosley hat die Sensibilität der Hände getestet von chronischen Rückenschmerzpatienten und die waren an den Händen überall gleich. Kaum haben aber die chronischen Rückenschmerzpatienten die gleiche Hand, die getestete Hand hinten auf den Rücken gelegt, wurde die Wahrnehmung der Hand schlechter. Das heißt, das Gehirn hat, könnte es schon wieder als Aura bezeichnen, das Gehirn hat die Region Lendenwirbelsäule als Bedrohung abgetan. Hier wollen wir gar nicht zu viel spüren und selbst die Hand, die jetzt nur an der Lendenwirbelsäule anliegt, wird schon in der Wahrnehmung runtergefahren, weil sie in der Gefahrenzone liegt. Also das ist schon eine interessante Untersuchung, wo man sagt, okay, das Gehirn steuert unsere Wahrnehmung rauf und runter, wie es ihm gerade gefällt und wie es ihm gerade in sein Management passt. Ja, komplizierte Forschung, aber ich hoffe,
Ja,
ich habe es.
Wahnsinn. Ja.
Ja, und ja.
Ist so schön, dass dieses Thema scheinbar ja auch wirklich jetzt so im medizinischen Bereich immer mehr Anklang findet, ne? Oder im therapeutischen Bereich, ja.
Ja, zunehmend immer mehr und es ist, na, es gibt halt einen Gegenschwung und da waren wir vorher, haben wir uns so ein bisschen, sind wir abgebrochen, aber weil ich gesagt habe, man, Physiotherapie, so wie ich das jetzt betreibe, in der Schmerztherapie schlecht verkaufbar. Weil das, was ich verkaufe, heißt, das wird jetzt ein langer Weg, das wird jetzt ein mühsamer Weg und du musst selber was tun. In der extrem marketinggeprägten Gesundheitswelt, die wo jetzt mit Instagram und aber auch mit Anbietern im Internet, ich nenne keine Namen, aber da gibt es schon welche, die immer einfache Lösungen anbieten. Jetzt darf ich dich mal fragen, stell dir vor, jemand hätte dir jetzt eine einfache Lösung für deine Behandlung angeboten. Eine
Ja.
einfache Lösung mit einmal werde ich jetzt, und da gibt es Scharlatane, muss ich fast so sagen. Ich hoffe, die einen oder anderen werden es mir jetzt verzeihen, aber da gibt es Scharlatane, die dann halt eben mit Quantenheilung kommen oder mit Aura einrenken und schon wird's dein Krebs, verschwindet dein Krebs. Das sind ja echt extreme Beispiele auf dem Markt.
Ja.
Wenn ich es schaffe, dich davon zu überzeugen, dass der einfache Weg auch funktioniert, weil diese böse, böse Pharmaindustrie dich mit deinen Medikamenten nur vergiften möchte, verstehst du mich? Das ist,
Ja, absolut. Ja.
lässt sich manchmal, also verkaufen lässt sich immer der leichtere Weg und der schönere Weg. Wer freut sich denn wenn er zu Weihnachten 10-mal Physiotherapie mit Eigenübungen bekommt? Wer freut sich da? Nein. Wenn ich aber 10-mal Massage bekomme, juhu, das ist schön. Das
Ja.
lässt sich schön verkaufen. Und das ist genau das Problem, dass einfach viele meinen, die Lösung gefunden zu haben, verkaufen die wie die warmen Semmeln. Und vergessen dabei, dass Schmerztherapie eine unglaublich individuelle Therapie ist. Und ich könnte so viele Beispiele nennen, wo ich als Physiotherapeut gelernt habe. Ein Beispiel würde ich gerne mal anbringen. Ich hatte mal eine Patientin, die hatte Nackenschmerzen. Und chronisch heißt ja zunächst mal nur länger als 6 Monate. Das ist eine rein zeitliche Definition. Chronisch hat keine Aussage über Ursache, über psychisch oder körperlich oder wie auch immer, chronisch heißt länger als 6 Monate. Und die hatte chronische Nackenschmerzen. Und in der Anamnese, im Gespräch kam schon mal raus, dass sie die Schmerzen nur in der Zeit der Arbeit oder wenn sie arbeitet hat. Wenn sie im Urlaub ist, hat sie keine Schmerzen. Gut, dann dachte ich mir, okay, es könnte vielleicht an der Arbeitsplatzgestaltung liegen. Ja? Vielleicht ist der PC nicht ideal eingestellt, vielleicht gibt es da Schwierigkeiten. Und während sie mir so ein bisschen zeigt, wie sie da ihren Arbeitsplatz gestaltet hat, erzählt sie mir in einem Nebensatz, dass sie ja hier sitzt sie und hinter ihr sitzt ihr Chef. Aber das ist eh so ein blöder. Ich sage das Wort jetzt nicht. Und dann habe ich gesagt, wie, du sitzt hinter, der Chef sitzt hinter dir. Und das Spannende ist, wir haben jetzt vorher schon die Geschichte mit dem Löwen gehört. Sie hat Nackenverspannungen. Hinter ihr sitzt ihr Chef, mit dem sie seit, ja, sie hatte, da gab es einen Zwischenfall, der ist ihr in den Rücken gefallen, das war ihre Wortwahl. Und stell dir vor, du sitzt jetzt im Busch, im Dschungel und hinter dir sitzt ein Löwe. Und du rechnest eigentlich jeden Moment damit, dass der Löwe dich angreift. Was wirst du mit deinem Nacken machen?
Ja, absolut verspannen,
Du
ja.
wirst ihn hochziehen, du wirst dich schützen wollen.
Ja.
Es ist ja eh diese Bewegung, hochziehen, wo wir unseren Nacken hochziehen. Das ist ja eine Ur, das ist ja ein Urtrieb. Ja, das ist ja, man könnte das so, schon so übersetzen, dass wir damit unsere Kehle schützen wollen vor wilden Tieren, weil wilde Tiere haben uns gern mal in die Kehle gebissen. Also ziehen wir die Nacken hoch, damit wir unseren sensiblen Hals schützen. Selbst Kinder machen das und die haben noch nie was von dem wilden Tier gehört. Aber zurück zu der Patientin, dann habe ich ihr das gespiegelt, dass sowas durchaus mal Schutzreaktionen sein können, diese Verspannungen, und dass sie, die Sitzposition ist ungünstig, dass sie den Chef hinter sich sitzen hat, und auch der Konflikt ist ungünstig, dass sie den ansprechen muss. Denn in der Funktionsuntersuchung habe ich in dem Fall jetzt tatsächlich nichts gefunden, was mich darauf schließen lässt, dass sie irgendwelche Halswirbelsäulenbeschwerden hat. Ich hätte sie jetzt massieren können. 6 Mal und dann nochmal ein Rezept und nochmal ein Rezept, bis die Krankenkasse sagt, jetzt gibt es keins mehr. Und dann wäre das Problem weiter bestanden. Und in dem Fall kann man sagen, ich habe ihr durch diese Beratung, wenn man so will, auf dem psychosozialen Ast der Behandlungsansatzes, habe ich ihr geholfen, dieses Problem zu lösen, diesen Konflikt zu lösen, sich eine andere Position in der Arbeit zu organisieren, dass sie anders sitzt, und ihr Nackenschmerz wurde besser.
Ja, Wahnsinn.
Das ist jetzt ein deutliches Beispiel. So einfach ist es leider nie oder selten.
Ja, aber schön plakativ, dass jeder einfach aber trotzdem mal drüber nachdenken kann, ne? Mensch, wo kommt der Schmerz her? Und ja, allein diese Redewendung, der ist mir mal in den Rücken gefallen. Das gibt es ja doch in vielen Bereichen, ja.
Oder der Satz, ich habe die Last auf meinen Schultern tragen. Sind ja Sätze, die hört man ja nicht. Und man muss ja verstehen, und in der Physiotherapie zielen viele Behandlungsansätze zielen auf die Muskulatur. Da wird dann die Muskulatur gelockert. Wenn man versteht, dass, ich sage zu meinen Patienten gern, der Muskel ist männlich, der Muskel, und der Mann macht nur das, was man ihm sagt. Und genauso ist es doch auch mit Muskeln. Ein Muskel spannt von sich aus gar nicht an. Das ist physiologisch gar nicht machbar. Das Nervensystem steuert den Muskel. Das heißt, das Nervensystem sagt dem Muskel, dass er anspannen soll. Und warum das Nervensystem jetzt dem Muskel sagt, dass er anspannen soll, das ist mal eine ganz andere Frage. Und das ist eine komplexe Frage. Wie wir heute schon gehört haben, gibt es dafür verschiedene Gründe. Unter anderem könnte es eine Angst sein. Oder eine
Das heißt ja,
Verunsicherung.
die Nerven. Also da sagt die Frau dem Mann
Genau.
anspannen.
Verdammt, ich sag's ganz, ganz häufig in den Gruppen oder in der Einzelstunde kommt genau dieser Satz von einer Frau.
Sehr gut. Ja, super spannend. Du, wir sprechen schon rund eine Stunde ungefähr.
Tatsächlich.
Ja, Wahnsinn. Aber super interessantes Thema. Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an, oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das möchtest du unbedingt noch mitgeben? Gerade
Ja, tatsächlich jetzt. Ich habe mir, also ich hatte nicht den Anspruch, heute das so zu erklären, dass alle Schmerzpatienten davon profitieren. Das ist gar nicht möglich, weil ich weiß, wie individuell es ist. Ich habe oft Vorträge gemacht zum Thema chronische Schmerzen, und ich habe immer die enttäuschten Gesichter gesehen, wenn die nach einer Stunde Vortrag nicht den Heiligen Gral von mir bekommen haben. Und dann wusste ich, die sind mit einer ganz anderen Erwartung da reingegangen, als es eigentlich sinnvoll ist. Ich kann nur sagen, chronische Schmerzen, und deswegen habe ich mich auch so sehr dafür oder wollte ich bei diesem Podcast auch mitmachen, ist eine Challenge. Es ist eine Challenge, Schmerzen loszuwerden oder zu bekämpfen. Es ist extrem mühsam. Ich sage das immer, schaut euch mal die Leute an, die jetzt geht die Zeit wieder los zum 1. Januar, macht man sich da eine schöne Liste, was man alles machen will, was man ändern möchte. Am 10. Januar schaut es dann schon wieder ganz anders aus. Aber am 1. Januar haben wir eine große Liste, was wir ändern wollen. Wie viele Menschen scheitern daran, ihr Verhalten nachhaltig zu ändern? Unglaublich viele. Wie schwer muss es also für jemanden sein, der zusätzlich zu dem ganzen Alltag auch noch Schmerzen hat? Also als chronischer Schmerzpatient sein Verhalten zu ändern, und das ist oft der Schlüssel, dass man etwas anders macht, als man es vielleicht die letzten Jahre, Wochen, Monate gemacht hat. Dass man nachhaltig was an seinem Umgang mit dem Körper macht, an seiner Verhaltensweise, das ist extrem, extrem schwierig. Da appelliere ich jetzt an alle Akteure im Gesundheitswesen, dass wir unsere Rolle nicht als Experte, sondern als Coach mehr wahrnehmen, dass wir uns die Zeit nehmen, Leute kennenzulernen, zu verstehen, was für ein Mensch sitzt da jetzt vor mir, welche Schwierigkeiten bringt der alles mit sich. Ich habe in meiner Schmerztherapie, haben wir immer 16 Tage Zeit, und dann habe ich immer das Gefühl, nach 16 Tagen habe ich den Patienten besser verstanden. Dann kommt er nach einem Jahr wieder, und dann merke ich, oh, ich glaube, ich habe ihn damals einfach noch nicht verstanden. Jetzt verstehe ich sein Problem. Schmerztherapie ist unglaublich individuell, und deswegen ein paar Ansätze, glaube ich, können helfen. Ich habe mir jetzt Einmal nochmal das Thema Bewegungsangst. Ja?
Ja.
Wenn ihr als Schmerzpatienten merkt, ihr geht bestimmten Situationen, bestimmten Belastungssituationen aus dem Weg und ihr merkt, wenn wir darüber sprechen oder ihr sprecht darüber oder ihr denkt darüber, dann kriegt ihr vielleicht auch ein bisschen Schnappatmung, ihr kriegt ein bisschen Handschweiß und ihr merkt, ich gehe dem aus dem Weg, dann kann ich euch nur raten, geht es an. Versucht einen Ansatz zu finden, sucht euch eine Person, die euch dabei hilft. Ich kann immer nur Werbung machen für Physiotherapeuten, die dafür interessiert sind, dass ihr diese Regionen nicht ausklammert in eurem Leben. Denn sonst wächst eben diese Liste an, und das haben eben auch diese beiden Forscher, die ich schon erwähnt habe, Mosley und Butler, diese zwei australischen Forscher, die haben dazu mal ein Modell entwickelt, dass man sich mal hergeht und sich überlegt, welche Sicherheiten habe ich in mir, also Sims, und welche Unsicherheiten habe ich in mir? Was macht mich unsicher im Umgang mit meinem Körper? Und die meisten Schmerzpatienten werden eine ganz, ganz große Liste haben an Sachen, die sie verunsichern. Ich kann nicht mehr Auto fahren, da, wenn ich ein Auto fahre, habe ich nach einer halben Stunde Schmerzen. Also kann ich, kommt der Rattenschwanz, ich kann nicht einkaufen fahren, ich kann nicht meine Freundin besuchen, die in der nächsten Stadt wohnt. Also es kommen dann immer so Dinge mit drauf. Und schon wird die Liste der Unsicherheiten immer größer. Oder ich habe einen MRT-Befund bekommen und jetzt traue ich mich nicht mehr zum Kegeln zu fahren. Also so eine Liste werden Schmerzpatienten erstellen können. Und es kann auch mal sein, dass Therapeuten den Patienten dabei helfen, so eine Liste zu einfach mal bewusst machen, was klammere ich eigentlich aus? Die wichtigste Frage in meiner Anamnese ist die dritte Frage, und zwar, welche Hobbys und welche Freizeitaktivitäten haben Sie? Und bei chronischen Schmerzpatienten höre ich dann oft, ja, ich habe mal das gemacht und ich habe mal das gemacht. Früher habe ich mal das gemacht. Das würde ich gern mal wieder. Das freut mich dann schon wieder, wenn jemand einen Zukunftsblick hat. Aber oft ist es so, dass einfach die Dinge, die wir gerne gemacht haben, immer weniger werden. Das heißt, ich habe eine hohe Last an Unsicherheiten in mir und ich habe immer weniger Dinge, die mir Freude bereiten. Dann, wenn ich jetzt in die Rolle des Gehirns schlüpfe, ja, wo fühle ich mich denn noch wohl, wenn ich mich immer unwohl fühle? In jeder Situation, wenn wir das mal auf die Steinzeit wieder übertragen, ich verlasse meine Höhle und bei jedem Schritt, den ich mache, fühle ich mich unsicher. Ich bin in jedem Moment in Hab-Acht-Stellung. Was wird das mit meinen Schmerzen machen? Das wird meine Schmerzen eher verstärken, denn mein Gehirn will mich in meine Schutzzone zurückbringen, in meine Höhle, also auf meine Couch. Und ich höre leider, also das meistverbreitetste Hobby bei Schmerzpatienten ist TV und ja, Fernsehen. Rückzug. Denn meine ist, wenn irgendwann das Sitzen auch noch schmerzhaft wird, dann wird der Spielraum, den ich habe, immer, immer kleiner. Und du hast vorher auch angesprochen, dass die Ansätze bei Angst und bei Schmerz gleich sein können. Und ja, das kann ich unterstreichen. Es gibt einen Ansatz, das nennt man Graded Exposure, also sich stückweise wieder dieser Situation aussetzen. Da gibt es bestimmte Ansätze in der Physiotherapie und es kommt ja aus der Psychologie, dass ich mir diese Ängste A erstmal bewusst mache und dann versuche, sie Stück für Stück abzuarbeiten. Ich denke, Carmen, du hast als Sportlerin auch schon mal Bewegungsangstsituationen erlebt, wo du vielleicht nach einer Verletzung nicht sofort wieder voll mutig dein Bein oder dein Knie belastet hast. Hattest du das sowas schon mal?
Habe ich eher tendenziell jetzt, also tatsächlich bin ich immer recht schmerzfrei bisher durch meinen Sport gekommen. Also toll, toll, das hat immer gut funktioniert. Und jetzt merke ich aber tatsächlich, der Körper ist geschwächt. Wenn ich jetzt mal schnell noch die Bahn kriegen will, nochmal schnell die Treppe hochlaufe oder nochmal schnell über die grüne Ampel laufe, da pocht das Herz mal richtig. Also da merke ich, das tut noch nicht gut. Und da bin ich jetzt auch echt mal gespannt, wenn ich jetzt wieder mal, im Moment muss ich eine Lauf- oder eine Sportpause einlegen, wenn das jetzt wieder kommt, da wieder Vertrauen ins Herz zu finden, wird spannend, glaube ich.
Genau, das heißt jetzt, also die sind jetzt mehrere Faktoren und sind immer mehrere Faktoren, aber du hast es jetzt schlussendlich schön formuliert, du hast auch ein bisschen das Vertrauen in dein Herz verloren, zum Beispiel. Ja, das ist ja auch ganz, ganz normal. Ich habe vor einem Jahr das Sprunggelenk gebrochen und das erste Mal laufen gehen war schwierig. Und dann habe ich gemerkt, ich laufe eigentlich gerne im Wald, ein bisschen unwegsam. Ich wohne ja auch so, dass das da Da war der Gedanke, in den Wald zu laufen. Jetzt ist schon ein bisschen dunkel und der Boden war für mich eine Überwindung. Ich musste das erst an bei Tageslicht, musste ich mich an so einen Feldweg heranwagen, weil mein Sprunggelenk ja vor 3 Monaten noch total gebrochen war. Das sind ganz normale Erscheinungen. Das Thema Bewegungsangst ist im Sport völlig akzeptiert. Ja? Jeder Sportler kennt das, Radfahrer, Fußballer, der gestürzt ist, dass er danach auch an seiner Psyche arbeiten muss, weil so ein Sturz macht er eben nicht nur was mit dem Körper, sondern macht er auch was mit dem Kopf. Ja? Und man weiß ja dann auch ganz, es ist ja auch super spannend, Menschen, die stürzen. Und wenn die dann, der größte Faktor, dass sie wieder stürzen, ist die Angst vom Sturz. Also die Angst vom Sturz erhöht dein Sturzrisiko, weil du dich im Falle eines Sturzes nicht so abfängst, wie du es seit Jahrhunderten gefühlt gemacht hast, sondern du machst dich steif, schützt dich und fällst um wie ein Stück Stein. Und in Wirklichkeit würdest du einfach nur einen Schutzschritt machen und würdest nicht hinfallen. Also es ist immer, also, aber das verlässt jetzt gerade schon wieder das Thema. Aber also die ersten Tipp, den ich mitgeben möchte, wenn ihr spürt, ihr habt Bewegungsängste, ihr habt Verunsicherungen im Umgang mit bestimmten Alltagssituationen oder mit Hobbys oder ihr würdet gern Hobbys wieder angehen. Geht damit zum Physiotherapeuten oder Psychotherapeuten, der kann euch unter Umständen auch helfen. Oder sucht euch eine gute Freundin, einen guten Freund, der euch begleitet, der euch unterstützt. Ich würde das gern wieder angehen. Ich kann euch jetzt schon sagen, Pauschalaussagen wie, ich darf nicht mehr schwimmen, könnt ihr gleich schon knicken. Das ist eine Aussage, die. Das gab es ja früher, ja. Mit Nackenschmerzen darf man nicht schwimmen, das ist totaler Quatsch. Oder Arthrose, ich darf nicht mehr laufen, totaler Quatsch. Joggen, ich darf nie wieder joggen, weil ich habe was mit der Bandscheibe gehabt, ist totaler Quatsch. Man weiß mittlerweile, dass Laufen hat weniger Belastung auf die Bandscheibe, wie das Aufstehen von einem Stuhl. Also Joggen macht nicht die Bandscheibe kaputt. Man weiß, dass regelmäßige Läufer kriegen dickere Bandscheiben, regelmäßige Basketballer wurden untersucht und Fahrradfahrer, genau, dass die durch regelmäßigen Sport wird die Bandscheibe belastbarer, wird dicker. Also Bewegungsängste abbauen ist das Erste. Ich habe da immer so ein Sinnbild. Bisher waren viele Patienten, die sind zu den Physiotherapeuten gegangen, sind zur Garderobe gegangen, haben ihre Jacke abgehängt, haben ihren Schirm abgehängt, haben ihre Mütze abgehängt und haben ihre Probleme dahin gehängt an die Garderobe. Dann gehen sie zum Physiotherapeuten, lassen sich 20 Minuten lang den Nacken durchmassieren, fühlen sich wohl und das ist auch okay. Ja, sie kriegen vielleicht mal Zuneigung, die sie sonst nicht kriegen und die fühlen sich einfach wohl. Ja, das ist ja auch okay. Dann gehen sie nach Hause und nehmen ihre Probleme wieder mit. Ich würde sagen, nehmt mal dieses Problem, hängt es nicht an den Haken, sondern sprecht mit eurem Physiotherapeuten drüber. Ich mag das und das wieder angehen. Ich habe hier und hier Schwierigkeiten. Ich möchte es bewusst üben. Und wenn ich vor etwas Angst habe, hilft es mir nicht, wenn mir jemand an meinem Knie rumschraubt oder meine Großzehe hin und her biegt, sondern jemand muss mit mir, und das ist der zweite Ansatz, ich muss ein Ziel formulieren. Es ist extrem wichtig, ein Ziel zu formulieren. Und da gibt es auch ein Gedankenexperiment, Carmen, das kennst du bestimmt aus der NLP. Versuch doch mal, nicht an einen rosa Elefanten zu denken. Gelingt es dir?
Nein, leider nicht.
Leider
Genau das.
nicht. Ach so. Manchen Patienten gelingt es. Ich mache das oft, dieses Spiel. Manchen Patienten gelingt es. Und dann sage ich ihm erst, echt? Wow, da sind sie aber wirklich, das schafft eigentlich kaum jemand. Doch, ich denke einfach an ein blaues Kaninchen. Und
Oh.
genau das ist es ja. Genau
Ja.
das ist es, weil meine vierte Frage in meiner Analyse ist, was ist Ihr Ziel? Warum sind Sie hier? Und dann höre ich ganz oft, schmerzfrei zu werden. So. Wenn ich sage, ich möchte schmerzfrei werden, worauf ist mein Fokus?
Auf Schmerz.
Auf Schmerz. Das impliziert ja, ich sitze jetzt hier auf meiner Couch vor meinem Fernseher, so lange, bis der Ritter auf dem weißen Schimmel daherkommt, mir Schmerzfreiheit mitbringt aus seinem Rucksack und dann fange ich an, mein Leben wieder zu leben. Und das ist ja genau das Problem. Ich warte darauf, dass der Schmerz weggeht, um dann wieder was zu machen. Und dann kommt die Frage von mir meistens, angenommen, ich wäre dieser Ritter, angenommen, ich könnte jetzt zaubern und würde den Schmerz wegzaubern. Viele, 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 viele Patienten, aus dem Bauch heraus sage ich jetzt mal 80%, hört sich, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber viele können keine Antwort darauf geben, was machen sie denn bitte, wenn sie keine Schmerzen mehr haben? Weil sie schon so lange Schmerzen haben, dass sie sich so sehr daran gewöhnt haben, dass sie keine Perspektive mehr haben, was denn hinter dem Schmerzen ist. Der Schmerz ist dann wie ein Nebel, ja, der mir die Sicht nimmt und ich weiß schon gar nicht mehr, wo der Weg ist. Und ich habe den Schnebel einfach schon akzeptiert. Wir haben es hier so bei uns seit Wochen so einen Hochnebel, ab und zu kommt die Sonne mal raus, aber das ist extrem frustrierend. Wenn ich aber nicht mehr weiß, wo ich bin, wenn ich nicht mehr weiß, wo ich hin will, ja, warum soll man dann jemand den Schmerz nehmen? Weil der Schmerz ist gerade das Einzige, was mir noch Sicherheit gibt, und zwar der Nebel. Ich mache nur zwei, drei Schritte vorwärts, rückwärts. Also der Schmerz ist dann so stark im Vordergrund, dass ich behaupte, er kann gar nicht mehr weggehen, weil du gar nicht weißt, was du tust, wenn du keine Schmerzen mehr hast. Verstehst du das? Und deswegen ist es so,
Genau,
ja.
also wirklich auch dieses Bild sehen, ey, ich bin gesund, oder mir auch jeden Morgen zu sagen, ich bin gesund, ne? Anstatt den Fokus auf die Schmerzen zu legen. Da habe ich so gedacht, als ich die Diagnose gekriegt habe, ab dem Moment kommen ja viele in so ein Tief und fühlen sich dann auch wirklich krank. Wo ich mir aber immer gedacht habe, okay, hätte ich die Diagnose jetzt, sage ich mal, 3 Monate später bekommen, dann wäre ich auch noch 3 Marathons gelaufen vielleicht, ja? Und hätte mich gesund gefühlt. Und mir das immer vor Augen zu halten, ja, okay, auch wenn ich die Diagnose jetzt gekriegt habe, ich habe mich gestern gesund gefühlt, also fühle ich mich morgen auch noch gesund. Und mir das immer wieder, also sich zu sagen, nicht, ich will gesund werden, sondern ich will gesund bleiben. Das war es bei mir. Und da wäre es ja für deine Patienten jetzt wirklich, dass die sich auch mal sagen, heute Morgen, ich bin schmerzfrei.
Ja, natürlich ist das wäre jetzt ein Tipp, den könntest du bei manchen Schmerzpatienten, da könntest du sie ganz schön provozieren.
Dein Hund bellt auch schon, dem gefällt es auch noch nicht.
Hört man das? Okay, oh je, hört man schlimm? Nee.
Nein, alles gut. Ich im richtigen
Man
Moment.
könnte vielleicht, was ich mache, ist den Fokus darauf richten, was geht, nicht was nicht geht.
Ja, ganz genau. Ja,
Den
super.
Fokus darauf richten, was man gerne macht.
Ja.
Und da sage ich auch, viele Schmerzpatienten, und das habe ich ja gerade schon mal so, aber ich muss noch mal deutlicher sagen, viele Schmerzpatienten, denen fehlt es an dem Grund, in der Früh aufzustehen. Das ist eine provokante Frage, die ich nicht in der ersten und nicht in der zweiten Sitzung, aber relativ bald mal stelle. Warum stehst du in der Früh eigentlich auf? Ja, wieso soll ich? Ich stehe auf. Ich sage, ja, für wen? Warum? Was beflügelt dich? Was catcht dich? Warum stehst du auf? Ja, und dann spiegel ich, schau, was gibt dir die Kraft? Warum läuft die Carmen einen Marathon? Die
Ich habe ich
Carmen
die
läuft den Marathon für das Gefühl danach vielleicht oder
Ja,
für diese Stärke, die sie danach erlebt hat, weil sie es schon mal erlebt hat, weil sie weiß, danach hat sie zwar Muskelkater, weiß nicht, ob du Muskelkater kennst,
ja.
so fit wie du bist, glaube ich,
Ja,
aber
doch.
sie hat irgendwo auch Schmerzen, aber sie hat danach etwas erreicht und das beflügelt sie derart und das beste Schmerzmittel dieser Welt ist nun mal Endorphin. Wenn das Junkies nachbauen könnten, mein Gott, dann hätten wir ja echt Probleme. Endorphin ist das beste Schmerzmittel, das es gibt. Aber wo schüttest du, lieber Patient, denn Endorphine aus? Da müssen wir hin. Und da sind wir bei dem Thema, wir brauchen eine vernünftige Zielformulierung. Und das, denke ich, kennst du sehr gut. Zielformulierung ist unglaublich schwierig. Das können Studenten, wenn sie ich betreue ja auch Studenten immer wieder mal, Physiostudenten, Ziele zu formulieren, ist extrem schwierig. In einer Bachelorarbeit ein Ziel zu formulieren, wie schwer das ist. Oder wie, muss ja nicht mal die Bachelorarbeit sein, aber das wirst du ja auch können, wie schwer ist es, ein Ziel zu formulieren. Und da gibt es ja diese Smart-Technik, kennst du die? Ja.
Ja, genau, mir sagt sowas. Ja, aber erklär ruhig mal, weil sie wird nicht
Die
jedem Hörer.
Smart-Technik, das ist ja ein Anagramm, nennt man das. SMART, Smart. Und ein Ziel sollte, und ich gehe das jetzt kurz durch und mache es für den Patienten, mache ich es meistens einfacher. S steht für spezifisch, also es muss schon sich in eine richtige Richtung gehen. Also ich möchte einen Spaziergang schaffen, spezifisch. Ich möchte einen Spaziergang schaffen zur 2 Kilometer entfernten Eiche. Die 2 Kilometer, die habe ich jetzt schon für das M bemessbar. Ja, das A ist das Wichtigste, das würde ich jetzt kurz ausklammern. Jetzt gehen wir weiter mit R für realistisch. Die 2 Kilometer müssen realistisch sein. Wenn ich aber heute im Moment nur 10 Meter gehen kann, dann sind die 2 Kilometer Entfernung unrealistisch. Es ist ganz interessant, dass manche Patienten sich extrem unrealistische Ziele setzen. Und wenn sie es nicht erreicht haben, sagen sie, ja, war ja eh unrealistisch. Also sie schützen sich durch ein extrem unrealistisches Ziel vor dem Versagen, das Gefühl des Versagens, weil ich hätte es ja sowieso nicht erreichen können. Also ein Ziel muss spezifisch sein, messbar sein. Das R steht realistisch und T für terminiert, dass ich mir so einen kleinen Vertrag mache, dass ich sage, ich möchte diese Bank in 2 Kilometer Entfernung, möchte ich bitte noch vor Weihnachten erreicht haben. Das ist extrem wichtig, so ein terminiertes Ziel, weil dann kann ich auch eine Party machen. Und dann schauen mich die Patienten mal an, wie so Party. Ja, wenn ich es erreicht habe, wenn ich sage, ich habe jetzt an Weihnachten die Bank erreicht, dann weiß ich auch, ich kann einen Haken dahinter setzen, ich kann es feiern für mich, ich kann mich wohlfühlen, ich habe es zu meinem Zeitpunkt geschafft. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass das Ziel, ja, eine kleine terminliche Bindung hat, weil es dann auch hat was von Vertrag mit mir gegenüber. Und jetzt habe ich das A ausgelassen und jetzt betone ich so sehr, das A steht für attraktiv. Es muss mich beflügeln. Es muss etwas sein, was mich emotional packt, mich emotional catcht, mich vorantreibt. Ich höre dann oft, ja, ich möchte meiner Frau im Haushalt mehr helfen, als Ziel. Das ist sehr lobenswert, das finde ich sehr toll. In Zeiten der Emanzipation ist das auch wichtig. Aber lieber Herr Hubermeier, wie auch immer, ich glaube nicht, dass das ein Ziel ist, was Sie wirklich emotional catcht. Ja, ich würde schon gern mal wieder kegeln gehen. Ah, sehen Sie, in die Richtung gehen wir jetzt. Also dieses A sollte betont werden, weil das ist das der Treibstoff in der ganzen Sache. Bei Patienten mache ich es nicht immer mit dem Smart-System, weil das einfach kompliziert ist, oder, sondern ich sage, wenn Sie malen können und Sie müssen nur Strichmännchen, mehr müssen Sie gar nicht schaffen, dann malen Sie sich ein Zielbild. Wo möchte ich wann sein und wie sollte es aussehen? Wenn ich, umso konkreter ich ein Ziel formuliert habe, umso besser müsste ich ein Bild malen können. Das heißt der Berggipfel. Ja, ich möchte auf dem, wir haben hier bei uns die wunderschöne Kampenwand, vielleicht kennt man die bei euch im Norden, die ist relativ berühmt, oder die Zugspitz kennt man natürlich auch, die ist zwar von hier auch ein bisschen weit weg, ist jetzt ein bisschen hochgestecktes Ziel für einen Schmerzpatienten, aber die Kampenwand, das geht schon. Ich möchte auf der Kampenwand sitzen, ich möchte am Gipfel oben sitzen, ich möchte, und das ist wichtig, ein Smiley, ich muss ein Lächeln im Gesicht haben. Ich möchte da oben sitzen und das noch nächstes Jahr im Juni. Juni, Juli, weil da habe ich nämlich, da kann ich mir frei nehmen. Und schon ist es ein klares Ziel. Und mir und dem Schmerzpatienten ist ganz klar, dass da der Schmerz ein Hindernis ist, dass der Schmerz im Moment mich davon abhält. Aber solange ich darauf warte, dass der Schmerz verfliegt, werde ich nicht besser. Und vielleicht ist aber der Weg hin zum Ziel, also der Weg hin zum Gipfel, so wie es jetzt bei mir war, ja, ich möchte meine 24 Stunden Mountainbike rennen, möchte ich fahren. Der Weg dorthin hat mir geholfen, den Schmerz loszuwerden. Und weil das Ziel mich aber so krass gecatcht hat und mich so krass A, attraktiv für mich war, habe ich es durchgestanden und bin dadurch fitter geworden und habe damit meinen Schmerz bekämpft. Ob ich jetzt deswegen meine Schmerz, also ob der Schmerz jetzt deswegen besser geworden ist, weil ich meine Angst losgeworden bin oder weil ich meinem Körper mehr vertraut habe oder weil mein Körper fitter geworden ist, ich weiß es ja nicht. Schlussendlich wird es wahrscheinlich eine Mischung gewesen sein. Aber ich habe mir ein Ziel gesetzt und ich habe es erreicht und habe es gefeiert und bin seitdem geht es mir viel, viel besser.
Super, ja. Ja, super spannend. Gerade auch, also ich nehme deinen Job jetzt wirklich auch mehr aus Coaching-Sicht wahr. Das war mir vorher jetzt gar nicht so bewusst, dass doch ihr Physiotherapeuten da auch viele Tools anwendet, die ich aus einem anderen Bereich kenne, ja.
Ja, das ist weicht ein bisschen von der Standard-Physiotherapie-Ausbildung ab. Ich habe ja noch meinen Bachelor in Prävention und Gesundheitsmanagement gemacht, mit Schwerpunkt auf Gesundheitsverhalten und Gesundheitspsychologie. Das hat mir schon reingespielt, aber ich glaube, dass viele Physios, die meisten, die ich kenne, wären in der Lage, die Menschen mehr zu coachen und weniger zu manipulieren. Das ist nämlich genau das. Es ist oft aus einer gewissen Motivation heraus, ich möchte dem Patienten jetzt helfen, ich möchte ihm jetzt helfen, da eine schnelle Lösung zu finden. Aber langfristig gesehen ist es besser, wenn du den Patienten befähigst, dass er es selber machen kann. Und bei einem Schmerzpatienten, er braucht diese Fähigkeit. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Patient vom Therapeuten abhängig wird. Denn dann liegt er irgendwo zu Hause in Mitternacht, hat seinen Schmerz. Was will er jetzt? Soll er jetzt den Physio anrufen? Kann er nicht. Die greifen dann zum Schmerzmittel. Aber was ist, wenn der Patient eine Übung kennt, die ihnen in dem akuten Fall hilft, die Schmerzen zu lindern? Ob es jetzt eine Atemübung ist, ob es eine Bewegung ist, ob es jetzt ein Beispiel, wie du es gezeigt hast, dass er sich den Arm oder das Bein mental blau anfärbt oder grün oder welche Farbe er auch gern verwendet. Wenn ihm das hilft, dann hilft ihm das. Fertig aus. Aber dann ist er selbst befähigt, sich zu helfen. Das ist ein extrem wichtiger Ansatz. Und da kann ich auch nochmal Werbung machen für alle, die jetzt hier mit Schmerzen zuhören. Geht zu eurem Therapeuten und verlangt nach Dingen, wie ihr selbst euch helfen könnt. Denn das ist tatsächlich das Wichtigste.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Klasse. Und ich glaube auch, dass du mit deiner Geschichte ja auch einfach viele deiner Patienten motivierst und zeigst, dass es möglich ist, dadurch, dass du auch die Erfahrung gemacht hast, ne?
Also ich hole die Geschichte, das ist so ein bisschen das Ass im Ärmel, ich hole die nicht immer raus. Es ist ja schon auch eine persönliche Sache. Ich hole sie immer dann raus, wenn die Leute sagen, ach, der junge Kampel hast doch keine Ahnung von Schmerzen, dann hole ich sie erst recht raus und sage, Vorsicht, ich bin zwar jung, aber ich hatte schon ordentlich Schmerzen. Oder wenn ich das Gefühl habe, er braucht jetzt einfach auch mal, ja, das ist ein wichtiger Punkt, extrem wichtig. Unsere Medizin entwickelt sich immer mehr zur Technologie. Ja. Ich habe erst gestern wieder ein Werbe gesehen mit einem tragbaren Röntgengerät. Das ist so groß wie, das ist ein kleines Köfferchen. Ich kann dann, also die Technologie schreitet voran extrem. Was man da nicht vergessen darf, ist die Menschlichkeit. Auch wenn wir die Leute noch so gut mit irgendwelchen Geräten untersuchen, wir müssen die Menschlichkeit und die Rolle des Menschen wieder mehr in den Fokus holen in der Medizin oder in der Therapie. Und dann ist es auch, dann wird es auch sinnvolle Therapie werden. Und ist mir ein richtiges Herzensangelegenheit. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, es braucht jetzt ein bisschen mehr Menschlichkeit, dann erzähle ich ihm meine Geschichte.
Ja, super. Ja, sehr inspirierend, Florian. Ganz herzlichen Dank.
Jetzt hast du noch
Gut,
eine
dann
Sache
sage
gesagt. Glaube ich ganz kurz,
ich.
du hast jetzt was den Schmerz lieben lernen. Mir hat mal einer gesagt, und da war ich in meiner vollen Schmerzproblematik drin, der Schmerz ist dein Freund. Und ich weiß noch, dass ich damals extrem sauer war auf diese Aussage, der Schmerz ist dein Freund, weil was soll denn das für ein Freund sein, der mich den ganzen Tag nervt? Mittlerweile würde ich diese Aussage unterstreichen, denn ein sehr guter Freund, der weist mich darauf hin, dass was gerade nicht stimmt. Und der sagt es nicht freundlich, sondern der sagt es direkt. Und stimmt schon, den Schmerz lieben lernen, das hört sich jetzt philosophisch an und ist bestimmt für manche Schmerzpatienten frustrierend, das zu hören. Aber wenn man den Schmerz besser versteht wie einen guten Freund, dann kann es einem schon helfen. Mehr sage ich dazu gar nicht.
Perfekt. Ich finde, das ist ein super Abschluss. Vielen lieben Dank. Mach's gut, Florian.
Ciao, ciao.
Ciao.
Alles Gute.